Planet B.
Ideen für den Neuanfang.
Neuanfang.
Hallo, hier ist Michael Seemann und willkommen zurück bei Planet B, unserem Testgelände für Utopien. Und ich begrüße mit mir im Studio den Nicolas Seemack.
Hallo Michael, was machen wir denn heute?
Also, heute habe ich mir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und zwar ist das diesmal Christoph Engemann. Und Christoph forscht an der Bauhaus-Universität zu Weimar zu der Frage von Staatlichkeit und Identität unter den Bedingungen des digitalen Wandels. Und er hat schon viele Stationen seiner Karriere durchlaufen, Stanford Law School, ETH Zürich, Princeton, an der Universität von Texas war er, in Oxford und zuletzt in der Universität Lüneburg an der Leuphana. Und außerdem hat er mit mir zusammen, das war allerdings zu der Zeit der Aufnahme noch nicht so weit, ist er mit mir zusammen im Otherwise Network. Seit neuestem auch Mitglied, das heißt ein kleines Think Tank zu der Frage, wie Digitalisierung die Gesellschaft verändert.
Ja, da können wir ja nochmal in den Shownotes darauf hinweisen und einen Link setzen, ne? Falls sich jemand da näher informieren will. So, jetzt gibt es hier nochmal eine kleine Unterbrechung und zwar möchte ich euch noch auf ein paar Möglichkeiten hinweisen, uns zu unterstützen hier bei 4000 Hertz und natürlich bei Planet B. Es gibt eine Umfrage, in der wir euch befragen zu eurem Hörverhalten, was ihr an unseren Sachen mögt, an unseren Podcasts nicht so mögt. Oder ja, was so eure Präferenzen sind und wie ihr überhaupt Podcasts konsumiert. Das würde uns sehr freuen und helfen, wenn ihr da mitmacht. Es gibt eine URL, das ist umfrage.audio/4000Hertz. Dieser Link, den gibt's auch in den Shownotes zu dieser Episode. Also wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt, wenn ihr es gerade auf dem Telefon hört, dann guckt da mal in den Text zu der Episode. Und ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr das kurz ausfüllt. Ja, erstmal dazu. Es gibt auch noch was anderes, von dem ich euch erzählen will, und zwar unseren Club 4000 Hertz. Das ist eine Möglichkeit, Mitglied zu werden bei 4000 Hertz sozusagen. Ein Club, der exklusive Club 4000 Hertz. Da gibt's Podcast-Episoden, die exklusiv nur im Club 4000 Hertz erscheinen. Die Episoden der ganzen Podcasts, die wir hier veröffentlichen, gibt's früher und natürlich werbefrei. Guckt euch doch mal an, was wir euch da alles so anbieten. Und primär ist es natürlich auch eine Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen, hier Sendungen wie Planet B und auch die anderen Formate besser, weiter und länger zu machen. Also, guckt doch mal nach unter club.4000hertz.de, Club mit K. Und jetzt gibt's noch einen kurzen Spot und dann geht's weiter.
Werbung.
Wo bin ich? Scheiße, ich kann nicht sehen.
Im Krankenhaus. Du wurdest angefahren.
Angefahren?
In einer Zukunft, in der die Menschen ihren Alltag nur noch mit Hilfe künstlicher Intelligenz bestreiten können.
Du hast mich nicht gewarnt.
Ich helfe dir mit deinem Gedächtnis. Vertrau mir.
Stellt sich die Frage:
Irgendwie erinnere ich mich an nichts.
Wie weit wirst du gehen, um die Kontrolle über dein Leben zurückzuerlangen?
Ab jetzt bin ich immer bei dir, Clara.
Ich war nur ein Versuchskaninchen für dich.
Clara, du darfst Max nicht vertrauen.
Was soll ich denn ohne dich machen? Du bist doch für mich da!
Backup. Ein fünfteiliger Fiction-Podcast in 3D-Audio. Ab 15. September. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und mit Christoph will ich natürlich genau über sein Thema sprechen, und zwar um Identität, Staatlichkeit und Digitalität. So ein bisschen dieser Dreiklang. Und das Spannende ist, dass er eben genau an dieser Schnittstelle halt schon sehr viele Forschungsprojekte durchgeführt hat. Er hat sich mit dem E-Perso auseinandergesetzt, das heißt also dem Versuch, die staatliche Identität, die wir so von dem Staat garantiert bekommen, also in Form eines Personalausweises oder eines Passes, eben ins Digitale zu transferieren. Diese Versuche werden ja immer ganz gerne belächelt und mit sehr, sehr viel Häme auch begleitet. Und es gibt auch sehr, sehr viel Diskussionen darum. Unter anderem zum Beispiel auch die Gesundheitskarte, damit hat er sich auch beschäftigt. Die Gesundheitskarte hat über 10 Jahre Konflikte und Diskussionen herbeigeführt und am Ende ist sie nicht gekommen, weil sich die Leute nicht einig wurden. Das heißt also, dieser Prozess Identitätsproviding, nenne ich es mal, ja, irgendwie ein staatliches Identitätsproviding ins Digitale zu holen, ist sehr, sehr umstritten.
Auch weil es da große Vorbehalte gibt in der
genau.
Der Gesellschaft. Ne?
Es gibt sehr, sehr viele große Vorbehalte. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass sich in diesem Medienwandel, den wir durchmachen, eine ganze Menge manifestiert. Christoph beschreibt den Staat auch ganz gerne als Papiermaschine. Wir müssen eben aus der Geschichte heraus erinnern, dass der Staat als ein System erwachsen ist, das unter den Bedingungen von Papier hat gelernt zu regieren. Ja? Und er nennt eben Papier ist sozusagen das vornehmliche Medium des Regierens, und deswegen sind viele der Prozesse der Staatlichkeit auf Papierprozesse angegeben. Das beste Beispiel ist ja natürlich, wenn wir von Polizisten gefragt werden nach unseren Papieren. Ja, das ist ja kein Zufall. Mhm. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon den Status von Flüchtlingen, von Geflüchteten diskutiert mit Anne Helm, die eben auch als Sans-Papier bezeichnet werden, also Leute, die keine Papiere haben. Mhm. Und das zeigt ja schon, dass eben diese Papiere fast magische Wirkungen haben. Sie können wirklich deinen Status in der Gesellschaft aufrechterhalten und sie können dir Rechte garantieren und so weiter und so fort. Und dieses System ist natürlich irgendwann entstanden und historisch so gewachsen. Und Christoph interessiert eben diese Frage, was passiert eigentlich, wenn dieses historisch gewachsene System, das dir ja nicht nur eine Identität verpasst als Regierungstechnik, sondern woran ja auch Rechte geknüpft sind. Wenn das passiert, wenn das jetzt sozusagen ins Digitale geht, wo, sag ich mal, Prozesse sehr viel schneller gehen, wo sehr, sehr viel mehr Daten produziert werden und sich an eine Identität knüpfen können, wo der Durchgriff aufs Individuum dann sozusagen über die Daten sehr, sehr viel tiefer gehen kann. Das sind sozusagen die dahinterstehenden Fragen, die wir uns auch heutzutage mit dem Internet über Datenschutz und so weiter und so fort eigentlich nur sehr oberflächlich eigentlich betrachten. Da gehen wir jetzt sozusagen tief rein. Ich wollte damit anfangen, dass Christoph einmal die Entstehungsgeschichte sozusagen dieser Papiermaschine erklären will. Und eine der ersten wichtigsten Dinge, die in der Hinsicht passiert sind, in Sachen, sag ich mal, staatliche Identifikation, ist die Einführung des Nachnamens. Der ist nämlich gar nicht so alt, wie man eigentlich glauben mag. Dass wir alle Nachnamen tragen, ist relativ neu. Und deswegen bin ich mit der Frage eingestiegen, Engemann, wie kommt man auf den Namen?
Engemann heiße ich, ja. Engemann ist ein Beispiel für ein Toponym, also ein Namen, der sozusagen eine Wurzel in einem Ort hat. In diesem Fall, soweit man das rekonstruieren kann, das ist bei Nachnamen nicht immer einfach, geht das zurück auf ein Dorf namens Engar, aus dem offensichtlich jemand in ein anderes Dorf umgezogen ist. Und der hieß dann wahrscheinlich der Engermann, und über irgendwelche Lautverschiebungen wird das in dem Moment, wo man sowas dokumentiert, was relativ spät historisch gesehen stattgefunden hat, der Engemann. Und ja, damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was sind Namen und woher kommen die und wieso sind die so seltsam stabil über unseren Lebenslauf?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir wollen jetzt nicht nur über Namen sprechen. Ich habe dich jetzt nicht eingeladen, um über Namen zu sprechen, sondern über ganz, ganz viele interessante abstrakte Konzepte, also von Identität, wie Identität ja erklärt wird oder teilweise geschaffen wird. Damit meinen wir nicht irgendwie sozusagen das Selbstbild Identität, sondern eher sozusagen das, wie man referenziert wird, kann man sagen. Das wäre die eine Sache, und das andere wäre tatsächlich, was das Ganze mit der Souveränität zu tun hat, zum Beispiel der Souveränität des Staates und worauf die sich stützt. Aber fang doch mal an mit der Identität. Wie ging das los, dass Leute mit Namen verknüpft wurden und auf sie verwiesen wurden? Wo kommt das her?
Ja. Also, wenn man Historikern glauben darf, die dazu gearbeitet haben, ist die Forschung, die wir heute von Namen haben, das sind Personennamen, aus einem Vor- und Nachnamen besteht. Manchmal gibt es dann noch Mittelnamen. Der eben, was ich vorhin schon gesagt habe, über das ganze Leben der gleiche bleibt, also stabil ist, eine relativ junge historische Entwicklung oder, wenn man will, Erfindung. Natürlich haben Menschen schon immer irgendwelche Namen, werden in irgendeiner Form gerufen, aber eben diese Konstruktion aus Nachnamen, der patrilinear, also vom Vater kommend, vererbt wird an die jeweiligen Nachkommen, plus einem Vornamen, der dann der Rufname ist, ist eine relativ junge Entwicklung. Und also ganz grob gesagt stellt man das in der historischen Forschung so dar, dass irgendwann im Zuge der Säkularisierung und der Entwicklung der modernen Staatlichkeit, also nach dem Westfälischen Frieden.
Also wir reden jetzt so vom 17. Jahrhundert.
Genau, 17., 18. Jahrhundert. Staatliche Bürokratien anfangen, diese Namen zu dokumentieren. Die stützen sich dabei aber auf Kirchenbücher. Die Kirche, und zwar die katholische Kirche, hat begonnen, die Taufen zu registrieren in dem Moment, wo sie Konkurrenz bekommen hat auf dem europäischen Festland. Und diese Konkurrenz war eben die Reformation. Und beim Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, Mitte des 16. Jahrhunderts, hat man sich halt Maßnahmen überlegt, also die katholische Kirche hat sich Maßnahmen überlegt, wie man auf diese nicht nur theologische, sondern ja auch organisatorische Herausforderung eines Schismas, also einer Spaltung der Kirche, reagiert. Und da hat man beschlossen, dass die Pfarrer von nun an alle Geburten aufzuschreiben haben. Das sind dann die Kirchenbücher.
Und welchen Vorteil sollte das bringen?
Naja, man zählt seine Schäfchen. Man weiß, was man hat. Und dann gibt es auch
Inventur sozusagen.
Genau. Man hat dann...
Aber hat das die katholische Kirche auch irgendwie attraktiver gemacht?
Gute Frage. Darüber weiß ich nichts. Das wäre sicherlich eine interessante Forschungsfrage, ob sozusagen ein Widerstand gegen die Klarnamenpflicht im 17. Jahrhundert gab, beziehungsweise gegen die Registratur der Taufe. Was man weiß, ist, dass das nur sehr sporadisch gemacht wurde. Also sozusagen die Idee der vollständigen Registratur aller Neugeborenen. Ne? Man kommt auf der Erde an, wird getauft, das muss man, weil das ist das erste Sakrament, damit wird man überhaupt erst zum Christen. Man ist ungetauft sozusagen noch irgendwie in der Hand des Teufels, Ursünde, die muss ja abgewaschen werden. Also das zu so einem Schreibakt zu machen, war eine Vorstellung, die eben von Seiten der kirchlichen Verwaltung zwar gewünscht war, die aber faktisch in der Ausdehnung in der großen Fläche Europas kaum stattgefunden hat. Das wurde sporadisch gemacht, in manchen Orten wurde es regelmäßiger durchgeführt, in anderen kaum. Und es gibt dann eben, wir sind ja dann, wenn wir im 17. Jahrhundert sind, schon wieder 200 Jahre später, 300 Jahre fast, dann eben ein Prozess sozusagen, dass sich sowas aufrichtet wie die moderne Staatlichkeit mit den dazugehörigen bürokratischen Institutionen. Und der eigentlich große historische Einschnitt ist die Französische Revolution und die Einführung der Geburtenregistratur als zivile Maßnahme von also der französischen Nationalversammlung, die das, wenn ich mich richtig erinnere, 1792 beschließt und dann eben alle Bürgermeister anweist, Geburtenurkunden zu führen. Und Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit basiert unter anderem darauf, also vor allen Dingen die Gleichheit, dass alle gleich registriert sind. Und damit einher geht dann auch die eben angesprochene Stabilisierung dieses Vorname-Nachname-Systems, weil an solchen Dingen natürlich auch Rechte hängen, ja? Erbrecht zum Beispiel. Und diese sozusagen Bindung von Rechten an den Namen, die ist natürlich auch historisch älter. Das galt für den Adel und den Klerus. Der Adel hat natürlich auch seinen Namen, seine Ansprüche auf Gebiete und die Herrschaft darüber abgeleitet und entsprechend schon sehr viel früher eine Beurkundung unternommen.
Ich wollte gerade sagen, ne, das hebt ja auch die normalen Leute plötzlich sozusagen auf eine ähnliche Stufe.
Richtig. Also Foucault hat darüber in einem kleinen Bändchen geschrieben, hat es also sozusagen die infamen Menschen, die zum ersten, also infamen Menschen genannt, die zum ersten Mal im Lichtkegel der Macht auftauchen. Ja? In dem Moment, wo die sozusagen diese Schreibprozesse in diese administrative Dimension Welt eingehen, werden sie gleichsam erst richtig existent und natürlich auch zum Gegenstand von Interventionen, also im Sinne von Reglements, Verfolgung, aber auch Zuwendung. Sozialstaat haben wir zu der Zeit noch nicht, aber bestimmte Dinge wie zum Beispiel die säkularisiert, also vom staatlicher Administration durchgeführte Heirat und solche Dinge, ne, diese Formen des Rechtsschutzes sind auf Grundlage dieser Adressierbarkeit, die so einen Namen herstellt, dann möglich.
Und da sind wir doch eigentlich auch schon fast bei dem Begriff der Souveränität. Es gibt diesen Begriff, mal einen ganz anderen Begriff, der Polizei, also mit EY, also was ja, ich glaube, auch im 17. Jahrhundert anfängt, als, ich glaube, da geht es darum, dass ein Herrscher sozusagen auch tatsächliche Wirkungsgewalt innerhalb seines Territoriums durchsetzen kann. Ne? Also sozusagen, dass sein Gesetz durchgesetzt werden kann. Also noch bevor es sozusagen echte Polizeien gibt, also Polizeistationen mit echten Polizisten und so, gibt es sozusagen so einen abstrakten Begriff der tatsächlichen Durchsetzbarkeit von Ordnung.
Ja, also Polizei und Souveränität muss man insofern unterscheiden, und ich bin kein Politikwissenschaftler, da mag man mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber dass die Polizei, zumindest so wie Foucault diesen Begriff auch aufbringt mit dem EY, auf Institutionen bezieht, die nach innen in einem Staat wirken und dort sozusagen in den Lebenslauf, in die Lebenswirklichkeit der Menschen hineinarbeiten, ne? Die dafür sorgen, dass bestimmte Institutionen, zum Beispiel der Ausbildung, aber auch des Gesundheitsschutzes und eben der öffentlichen Ordnung, also was wir unter Polizei verstehen wollen, gewährleistet werden. Und für Foucault umfasst dieser Polizeibegriff quasi die Gesamtheit dieser Maßnahmen, mit dem die Bevölkerung zum Wissensobjekt wird. Ja, die taucht sozusagen als Problem auf, muss in irgendeiner Form wiss- und handhabbar gemacht werden. Souveränität verhandelt noch ein etwas anderes Phänomen. Das ist sozusagen erstmal die Unterscheidung zwischen innen und außen. Das heißt, ein souveräner Staat hat die Mittel dazu, kann dafür sorgen, dass kein anderer Staat innerhalb seines Herrschaftsbereichs, der sich immer auf ein Gebiet bezieht, auf ein Territorium, eingreift oder hineinhandelt. Und also diese Trennung zwischen Außen und Innen und die Aufrechterhaltung ist sozusagen ein Charakteristikum für Souveränität. Und das ist eben auch ein Resultat des Westfälischen Friedens von 1648, dass das sozusagen zum ersten Mal auf eine gleichsam völkerrechtliche Grundlage gestellt wird, dass man staatliche Instanzen hat in Europa, die sich wechselseitig anerkennen, nicht gegenseitig in das jeweilige andere Gebiet und in den jeweils anderen Herrschaftsbereich einzugreifen. Und natürlich kann man sagen, dass die Polizei ein Stück weit eine Rolle dabei spielt, in dem Moment, wo sie die innere Ordnung in irgendeiner Form mitverhandelt und aufrechterhalten muss. Aber der Souveränitätsbegriff hängt nicht an dem Polizeibegriff.
Genau, aber das hängt aber beides doch schon auch mit der Identifikation, das heißt also ja, mit der Registration der eigenen Bevölkerung zusammen. Es ist weder eine Polizei wahrscheinlich noch wirklich eine echte Souveränität denkbar ohne so eine Identifikation und Registration
von heute aus. Also wir sind ja jetzt in der Tiefe des historischen Raums und springen ja auch quasi zwischen Jahrhunderten. Wenn wir von heute aus denken, haben wir natürlich eine ganz andere Konfiguration vor Augen und eine sehr viel komplexere gesellschaftliche und politische Situation, in der wir davon ausgehen, dass alles, was innerhalb eines gegebenen Gebietes, eines gegebenen Territoriums ist, in irgendeiner Form adressierbar ist, das heißt auffindbar ist. Alle Menschen haben Namen, die sind irgendwo registriert, Geburtsurkunden und so weiter. Jeder Ort steht im Kataster, jede Verbindung zwischen, also jede Straße steht auch im Kataster. Und man könnte diese Liste fortsetzen. Und man würde sozusagen dann sehen, dass es so eine Art Vollständigkeitsbestreben gibt, das moderne Staatlichkeit auszeichnet, das natürlich nie abgeschlossen ist, das auch immer irgendwo scheitert und das zugleich, und das ist wichtig, unter Bedingungen von demokratischen, freiheitlichen Ordnungen an bestimmten Stellen gezielt eingeschränkt wird. Das sind dann Datenschutzregelungen oder andere Regelungen, die halt sagen, okay, an dieser Stelle, ne, zum Beispiel Unverletzlichkeit der Wohnung, soll das staatliche oder administrative Informationsbegehren enden.
Das kommt ja erst sehr, sehr viel später.
Das kommt sehr viel später. Deswegen sage ich, von heute aus gesehen, stellt sich uns das so dar, dass wir dieses Vollständigkeitsbeschreiben der Adressierbarkeit haben. Und darüber, wo wir gerade sprachen, in diesem sozusagen langen historischen Weg, der mit vielen Brüchen läuft und in dem man auch noch einen langen Einschub über die Geschichte des Kolonialismus machen müsste, weil sich dort in den Kolonien natürlich dieses Problem nochmal verschärft gestellt hat. Wie verwaltet man diese Gebiete, die entlegen sind, indem man die Menschen nicht erkennt, weil sie anders aussehen, weil sie andere Sprachen sprechen, weil man deren Namen nicht versteht und so weiter. Und viele Dinge, über die wir heute reden, wie zum Beispiel die Biometrie oder bestimmte biometrische Maßnahmen, haben ihre Herkünfte aus diesem Problem, der erstmal der Identifizierung und Adressierung nicht von Nicht-Europäern in kolonialen Kontexten. Also insofern haben wir da eine, wie gesagt, komplexe Gemengelage, die von heute aus gesehen erstmal so aussieht, aber im 16., 17., 18. Jahrhundert natürlich sich noch ganz anders dargestellt hat.
Aber was mich jetzt interessiert, ist auch ein bisschen dieser Aspekt von Freiheit. Denn die Frage ist ja tatsächlich, das hört sich erstmal alles sehr, sehr engmaschig an, sehr, sehr einschränkend an. Plötzlich hat man dieses Konstrukt, dieser Staat, der plötzlich einregistriert von Geburt an, wissen will, wo man sich aufhält, ständig adressierbar sein muss und so. Würdest du das so beschreiben als eine sukzessive Einschränkung von Freiheit oder?
Wieder von heute aus gesprochen, haben wir eine Situation, in dem das ein permanenter Aushandlungsprozess. Wir haben einerseits natürlich die Vorstellung der Privatautonomie, also dass wir sozusagen selbstbestimmt handeln. Man sagt dazu empathisch Freiheit, dass wir frei sind. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich die Situation, dass wir das nur unter Bedingungen tun, dass wir Bürger eines bestimmten Staates sind. Also ich habe hier andere Freiheiten, als wenn ich jetzt meinetwegen nach Mexiko fahre oder in die USA fahre, wo ich nicht Staatsbürger bin und deswegen einen geringeren Rechtsschutz genieße als eben die Bürger dieses Staates. Und das ist ein modernes Dilemma oder Paradox, dass diesen Freiheitsbegriff natürlich einzuschränken scheint, aber man muss natürlich immer sozusagen die Ermöglichungsbedingungen dieser Freiheit mitdenken und das ist natürlich auch die Einschränkung bestimmter Rechte anderer. Also ne, das klassische Beispiel, was die Juristen, glaube ich, dann immer erzählt kriegen in diesen Einführungsveranstaltungen ist, wenn ich dir jetzt eine reinhau, hast du im nächsten Schritt die Möglichkeit, meine Freiheit einzuschränken, weil du kannst mich anzeigen und kannst sozusagen erwirken, dass ich, was weiß ich, dir eine Entschädigungszahlung zahle, was eine Einschränkung meiner Handlungsfreiheit ist.
Was passiert ist, der Staat erfindet das Individuum oder erfindet den Staatsbürger sozusagen als einen Eintrag in der Registratur, ja, um ihm dann aber auch gleichzeitig sozusagen bestimmte Freiheiten und Rechte zuzugestehen. Also sozusagen ein Schritt der Verrechtlichung und Verordnung und eigentlich sozusagen Einhegung, ja, des Subjektes in eine bestimmte Schema, aber dieses Schema dann sozusagen unter bestimmten Umständen bestimmte Freiheiten zu gewähren.
Ja, also so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und das die Frage ist halt, über die wir, deswegen sitzen wir ja, wie geht sowas unter digitalen Bedingungen?
Genau.
Also historisch hat sich das entwickelt über eine relativ lange Phase mit vielen auch blutigen Auseinandersetzungen, mit Episoden, also aristokratischer und totalitärer Versuche, das zu verhindern, zu vermeiden oder in irgendeiner Form in eine Richtung zu lenken. Und es ist keinesfalls, und das sehen wir ja also sowohl in Europa als auch in den USA, gesetzt, dass es so bleibt, wie wir das empfinden, erleben und gewöhnt sind. Das heißt, man muss es auch heute noch erkämpfen, wenn man das will. Und dann haben wir nochmal diese Komplikation, über die wir alle die ganze Zeit sprechen, nämlich die Frage, was bedeuten digitale Medien in diesem Zusammenhang und ist so eine Form sozusagen, wie soll man das eigentlich auf den Begriff bringen, wie sehen die Ermöglichungsbedingungen von Privatautonomie bei gleichzeitiger notwendiger Einschränkung an bestimmten Aspekten in digitalen Netzen aus. Unter der Prämisse, dass digitale Netze natürlich eine ganz andere Möglichkeit des Durchgriffs aufs Individuen und auf Populationen ermöglichen. Also sprich Kontrolle in einem Ausmaß, das man vorher nicht realisieren konnte.
Ich will das ein bisschen populistischer aufdröseln, diese Frage. Also wir hatten jetzt sozusagen eine jahrhundertelange Evolution der staatlichen Identität und staatliches Identitätsmonopol. Und zack kommt Facebook und wir haben alle ein Facebook-Konto. So, ja, irgendwie. Und plötzlich melden wir uns alle mit unserem Facebook-Konto an und Facebook hat praktisch gar nichts dafür getan. Ja, es ist im Endeffekt, das sind so zugeflogen, kann man eigentlich sagen. Und es ist kein einziger Blutstropfen dabei irgendwo eingefahren. Und ich habe das Gefühl, der Staat hat komplett die zumindest sein Monopol auf Identitätszuschreibung verloren. Und in diesem digitalen Raum ist es Facebook, natürlich nicht nur Facebook, aber in allererster Linie Facebook, das halt irgendwie der große Identitätsprovider ist. Oder würdest du da widersprechen?
Naja, faktisch ist das jetzt erstmal so. Ich würde also Facebook nicht so ein Alleinstellungsmerkmal geben. Das ist erstmal für die westeuropäische und nordamerikanische Situation so, richtig. Aber sieht natürlich in Osteuropa und in China und im Iran und in anderen Ländern anders aus. Da gibt es dann Anbieter wie Tencent, Baidu oder Yandex, beziehungsweise
WeChat
oder Vika, Kontakte und so weiter, die sozusagen ein ähnliches Angebot machen, soziale Medien bereitstellen und das, was Individuen da tun, alle auf ein Profil mappen. Also es gibt eine gewisse Funktionsäquivalenz zwischen den staatlich bereitgestellten Adressen, Identitätsdokumente, Namen und so weiter und diesen Profilen in sozialen Medien. Und man müsse sich genauer angucken, wo sind die äquivalent und wo unterscheiden sie sich. Und sie unterscheiden sich vor allen Dingen erstmal in den Rechtsfolgen, die das haben kann. Auf dem Eigennamen, eigenhändiger Unterschrift, Personaldokumenten, die haben eine andere sozusagen juristische Belastbarkeit. Wenn man Verträge schließt, wenn es darum geht, irgendwie nachzuweisen, welche Handlung hat ein Individuum vorgenommen und so weiter. Das ist auf Grundlage von einem sozialen Medienprofil schwerer. Das kann man abstreiten. Die Grundfrage, die immer existiert, wenn Daten vor Gericht gebracht werden, ist die Frage, welche Hände waren an der Tastatur oder am Display. Ja, das ist übersetzt gesagt die Frage, welcher Körper hat diese Handlung vollzogen und hat diese Wirkung, hat diesen Effekt ausgelöst, der dann irgendwelche negativen Ereignisse hervorgerufen hat, die dann juristisch sozusagen relevant wären. Ne? Also wenn ich jetzt meinetwegen einen Vertrag abgeschlossen habe, ist die Frage, habe ich das getippt oder nicht? Und je nach sozusagen Fallhöhe, ne, um wie viel Geld es geht und so weiter, werden Gerichte das unterschiedlich beurteilen. Aber faktisch ist es so, dass das abstreitbar ist und man nicht letztgültig nachweisen kann, wer an der Tastatur war. Das heißt, es gibt sozusagen so eine Lücke, ja, zwischen Datum und Körper. Und das ist etwas, was in der Papierwelt die Unterschrift brückt. Da steht im Gesetz auch drin, im Schriftformerfordernis, Paragraph 126 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, eigenhändig. Und das steht nicht zufällig drin, weil es geht tatsächlich darum, und da gibt es dann auch eine entsprechende Rechtsprechung zu, für Leute, die nicht schreiben können oder irgendwelche Amputationen oder sonst irgendwelche Fälle haben, Probleme haben, wie man sozusagen diese Spur des Körpers organisiert. Ja? Und diese sozusagen Verbindung zwischen Datum und Körper, die ist in der digitalen Welt ein Problem, die kann man mit Biometrie lösen, das ist keine gute Lösung, weil das eigene Probleme erzeugt in der.
Aber hier muss ich kurz mal einhaken, weil ganz ehrlich, das hört sich für mich nach einfach tradiertem Bullshit an. Was beweist eine Unterschrift? Also eine Unterschrift ist von in Sachen, sag ich mal, Fälschbarkeit, Verifizierbarkeit und so weiter und so fort. Ich würde meilenweit hinter einem tatsächlichen Facebook-Login. Ein Facebook-Login ist besser abgesichert als jede Unterschrift. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, die Unterschrift ist halt einfach lange und tradiert und wir haben das irgendwie akzeptiert. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn so ein Postbote bei mir ankommt, ne, und der will so eine Unterschrift von mir haben, dass ich da was mache, so, ja, ich mache da mal nur einen Strich hin.
Ja, machen wir alle.
Machen wir alle, oder? Ja. Ich meine, das ist doch eine kollektive Illusion, ja, oder?
Genau, ich glaube, die Juristen würden jetzt widersprechen, dass es eine kollektive Illusion ist, obwohl das ganze Recht wahrscheinlich so etwas ist, eine kollektive Illusion. Also es gibt natürlich erstmal den Aspekt, das ist im Gesetz so geregelt und alles andere gibt es als gesetzliche Regelung nicht. Deswegen müssen wir darauf bestehen, wenn wir entsprechende Geschäfte, wie meinetwegen Mietverträge oder Schuldanerkennungsverträge, Kredite und so weiter machen, steht im Gesetz drin, muss eine Unterschrift vorliegen, sonst ist der Vertrag ungültig. Es gibt keine Alternativen dazu. Es gibt die digitale Signatur, ist eine eigene Geschichte, die das versucht sozusagen in die digitale Welt zu übertragen. Was den von dir angesprochenen Zuordnungseffekt oder die Zuordnungssicherheit angeht, ist es wahrscheinlich richtig, dass diese Form, also der relationalen Identität, also wo quasi viele verschiedene Aspekte, wie an welchem Gerät nehme ich diese Aktion vor, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, das kann ich über GPS möglicherweise oder über WLAN-Adressen oder sonstige Daten zuordnen, dass man da quasi also kumulativ eine sehr viel höhere Zuordnungssicherheit erzielen könnte, das stimmt, ja. Hat aber, wie gesagt, keine rechtlichen Folgen, weil es dafür keine gesetzliche Regelung gibt. Und weiterhin würde man da immer noch drauf bestehen, dass all diese Sachen aufgrund der relativ einfachen Veränderbarkeit von digitalen Daten relativ einfach gefälscht werden können. Also natürlich würde uns das schwerfallen, das zu tun, ist aber machbar. Und ich, also soweit ich den Diskurs, und ich habe mich damit tatsächlich jetzt eine Weile nicht mehr beschäftigt, verstehe, wird das in der juristischen Risikobewertung so gesehen, dass quasi diese Veränderbarkeit, Manipulierbarkeit von Daten dem entgegensteht, das anzuerkennen.
Das ist auch eigentlich ein Nebenaspekt, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also du kannst vielleicht nochmal auf diese deklarative Identität versus relationale Identität, weil da sind wir ja eigentlich gerade, ja, ne? Genau. Nochmal das erklären und vor allem auch nochmal das Ganze in medientheoretisch einsortieren.
Ja, ja. Okay, also ich habe diese Begriffe aufgeworfen, um beschreibbar zu machen, wie quasi das passiert ist, worüber wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben, nämlich dass es unter gegenwärtigen Bedingungen zwei miteinander konkurrierende und in irgendeiner Art und Weise sich auch seltsam entgegenstehende Formen der Adressierbarkeit von Individuen also gibt, ja, dass die entstanden sind. Und zwar konkret haben wir einerseits das, was historisch gewachsen ist, das nenne ich deklarative Identität, dass nämlich eine Instanz, der Staat, der das monopolisiert hat, historisch gesehen, dieses Recht, hier Menschennamen und Dokumente, die diese Namen sozusagen speichern und überprüfbar machen, zuzuordnen. Und dieser Monopolisierungsprozess ist über diesen langen Verlauf, den wir vorhin angesprochen haben, zustande gekommen, aber ist irgendwann um die Jahrhundertwende 1900 eigentlich in Westeuropa, in den USA etwas später abgeschlossen. Da ist es so, also in Deutschland ist es ganz konkret eigentlich mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, was 1900 in Kraft tritt, dass in dem Moment, wo man geboren wird, muss man registriert werden, gibt es eine Geburtsurkunde und sozusagen diese ganze Adressierbarkeit über Namen ist daraus abgeleitet. Und das ist ganz ähnlich im Rest von Europa. Die Ausnahme ist natürlich wie immer England, wo man bis heute, soweit ich weiß, mit einer einfachen öffentlichen Anzeige seinen Namen ändern kann. Überall in allen anderen Ländern ist das ein relativ aufwendiger bürokratischer Prozess. So, also der Staat hat sozusagen die Mittel und das Recht monopolisiert, wie sich Menschen benennen. Ja? Und das Rechtssystem und auch die Legitimität des Rechtssystems fußt darauf, dass man die richtigen Menschen im Konfliktfall aufspürt und vor Gericht stellt. Ja, und da spielt sozusagen die Möglichkeit der Zuordnung von Namen eine Rolle. Ja, wenn jemand sagt, Michael Siemann hat das und das gemacht, werden die staatlichen Stellen, die Polizei, die Justiz das überprüfen. Und wenn die das sozusagen vor Gericht entsprechend hieb- und stichfest darstellen können, wird das Folgen haben, wird das Rechtsfolgen haben. Ich nenne diesen Prozess deklarative Identität, weil letztlich der Staat eine Person als Individuum mit dem Namen XY deklariert. Ja, und das und diese Deklaration organisiert und eben stabilisiert über Zeit. Ja, nicht nur über sozusagen die Lebenszeit eines einzelnen Individuums hinweg, sondern quasi sukzessive über die Generationen hinweg, solange der Staat besteht, ist das ein sozusagen Grundteil seiner Leistung. Das, was ich relationale Identität genannt habe, ich habe ganz weit überlegt, ob ich das prozedural nenne, aber relational passt besser, ist das, was sich in sozialen Medien ereignet hat. Wenn wir nochmal kurz zurückdenken an die 90er Jahre, herrschte die Vorstellung vor, dass so etwas wie feste Identitätszuschreiben in digitalen Netzwerken, im Internet, im World Wide Web, sich verflüssigen würden, dass die wegfallen würden und dass das Relikte, da gibt es ja von John Perry Barlow diese berühmte Declaration of Independence of Cyberspace, dass es Relikte eigentlich des Fordismus einer industriellen Ära seien.
Deswegen hast du Noisy Narrowband of
genau.
the Town und ich MS Pro.
Richtig, wir sind da noch oldschool und halten das durch.
Auch wenn wir unsere realen Namen damit verknüpft haben.
Richtig, und Twitter das auch immer so hinschreibt, dass man eigentlich gar nicht weiß, ob irgendjemand seinen Nickname überhaupt noch wahrnimmt. So, also da gab es sozusagen die Vorstellung einer, wenn man so will, Eigentaufe. Ja, jeder, der ins Netz geht, tauft sich selbst und kann sich auch multiple Identitäten anschaffen. Und damit einher ging im Übrigen ein wahnsinnig aufgeregter Diskurs, an dem ganz viele Psychologen auch mitgewirkt haben, ob sowas nicht negative Folgen für die psychische und mentale Stabilität der Menschen hätte.
Ach, was, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Identitätsauflösung. Doch, da gibt es ganz lustige Texte. Und das Stichwort ist virtuelle Identität. Wenn man das googelt, findet man das relativ schnell. Wenn man die Texte von heute aus liest, ist das wirklich, also das ist schon süß, das zu sehen. So, und wir haben dann in der dann darauf folgenden Dekade, also den Nullerjahren, das Aufsteigen der sogenannten sozialen Medien, wo Facebook dann als Gewinner herausgeht, wo sich plötzlich ein Verhalten zeigt, muss man eigentlich erstmal sagen, dass die Leute, die in die Netze gehen, bereit sind, viele Aktivitäten unter einer Identität zu betreiben, unter einem Namen zu betreiben. Und diese vielen sozusagen Identitäten, die auf viele verschiedenen Anbieter verteilt sind, eher als Reibung wahrgenommen werden oder als Problem wahrgenommen werden, weil man sozusagen die Kontexte wechseln muss, bestimmte Services nicht wahrnehmen kann und so weiter. Bei Facebook kommt noch dazu, dass tatsächlich das Geschäftsmodell von Facebook darauf beruht hat, dass man Klarnamenprofile anlegt. Und das ist erstmal erstaunlich, dass das so gut funktioniert hat. Wenn man sich aber die Herkunft von Facebook anschaut, ist das eigentlich ein relativ kluger institutioneller Anbindungseffekt, auf den gesetzt haben. Ein kluger Schachzug gewesen. Das war ja daher auch der Name. Eigentlich ein Angebot für Studenten von Elite-Universitäten. An Harvard entstanden und in dem ersten Jahr, wo sie sozusagen über Harvard hinausgegangen sind, sind sie auch erstmal nur an Ivy League-Universitäten gegangen und konnten da halt quasi auch auf das Prestige bauen, dass diese Studenten für sich selber in Anspruch nehmen wollten, wenn sie bei Facebook ein Profil anlegten. Ja, das war sozusagen, man hat den institutionellen Prestigeüberschuss auf sein eigenes Profil quasi mitgenommen, ja. Und das hat wahrscheinlich so eine Art Mitnahmeeffekt in dieser Klarnamenoption, die Facebook anbietet, erlaubt. Dazu kamen zwei Sachen. Normalisierung des World Wide Webs im Vergleich zu den 90er Jahren, wo das sicherlich sozusagen noch eine Ausnahme Situation und Möglichkeit waren. Erstens war es nicht so verbreitet, man brauchte eine relativ hohe technische Kompetenz, man brauchte auch relativ klobiges und teures Gerät, um da reinzukommen, also sprich PCs. In den Nullerjahren waren die sehr viel billiger, später kommen dann die Smartphones und Handys. Und es war halt auch sozusagen nicht mehr der große Abenteuerspielplatz, wo man alles Mögliche ausprobiert hat, sondern wurde eben zum Teil des Alltags, indem man einkaufte, indem man suchte.
Facebook ist ja bis heute immer noch das Netzwerk, was am ehesten unser normales soziales Umfeld sozusagen repräsentiert.
Ja. Ne? Genau, und also ich glaube, da hat so eine Ausdifferenzierung stattgefunden, dass Facebook quasi als diejenige Plattform, würde man heute sagen, daraus hervorgegangen ist, indem die Leute ihre seriöse Identitätsperformance vornehmen. Ja, da stehen sie unter Klarnamen, da weiß man, mit wem die verbandelt sind, da kann man den Freundeskreis sehen und da wird sozusagen signalisiert, mit wem und mit was man sich umgibt in einer seriösen Art und Weise. Und man kann nebenbei dann noch irgendwie andere Accounts auf anderen Plattformen, auf Snapchat oder Instagram oder Jodel oder sonst irgendetwas pflegen, die man anders sozusagen bespielt, wo man einen anderen Teil seiner Persönlichkeit darstellt, durchaus vielleicht auch in einer pseudonymen Art und Weise. Bis hin zu Sachen wie meinetwegen Tumblr oder Dating-Apps oder solche Sachen, wo man in der Regel nicht unter Klarnamen auftritt und so aspirational Aspects oder eben Beziehungen oder solchen Sachen nachgeht.
Aber ich fand interessant, was du vorhin gerade gesagt hast, nämlich, dass du dich mit deiner Identität auf Facebook halt vor allem auch repräsentierst in dem, womit du dich umgibst. Und da kommt ja eigentlich auch das, was du relational nennst, eigentlich auch schon sofort, sag ich mal, zu erkennen. Ja, also bei Facebook bin ich eben nicht nur dieser Klarname. Ich finde diesen Klarnamen, ganz ehrlich gesagt, gerade bei Facebook oder insgesamt im Social Web, man kann über die Bedeutung, glaube ich, streiten und über diese ganze Debatte darum, was Anonymität im Netz jetzt sozusagen für negative Konsequenzen hat oder nicht. Aber ich glaube, dieser Klarname, den kann man relativ schnell überschätzen in seiner Bedeutung. Denn ich glaube, die Identität bei Facebook besteht weniger eben aus dieser Clan, aus diesem Klarnamen, sondern tatsächlich mit genau um das Drumherum. Wo, welche Websites like ich? Welche Freunde habe ich? Welche Kommunikation mache ich? Welche Posts schreibe ich? Das sind natürlich alles Dinge, die sich um meine Identität herum gruppieren, mit meiner Identität verknüpft sind, die ja noch viel stärker als nur irgendwie ein Vor- und Zunahme mich im Internet repräsentieren und vielleicht auch sogar verifizieren. Ne? Also ich denke nur an den arabischen Frühling, wo die Machthaber immer wieder die Facebook-Accounts versucht haben, von Aktivisten zu hacken und Facebook dann mit diesem Hack ankam, dass sie im Zweifelsfall dann Gesichter von Freunden unter normalen Leuten, unter normalen andere Gesichter gemischt hat und sozusagen der Zugang konntest du dann nur wieder zu deinem Account finden, wenn du deine Freunde identifizieren konntest, ne? Also wer deine Freunde sind. Das heißt, dein Social Graph war in dem Fall sogar sozusagen sogar deine Identitätsverifikation, ja. Ne?
Okay, also ja, wir springen schon wieder. Gut, also nochmal zurück, ne? Du hattest mich ja gefragt, deklarativ und relational. Also deklarativ sozusagen diese eine Instanz weist einem eine Identität zu. Prozedural, eine Instanz oder mehrere Instanzen generieren aus den Relationen, aus den Bedingungen, du hast das gerade für Facebook geschrieben, Webseiten, Likes und so weiter, ein Profil, das permanent überprüft werden muss, ob die Passung zu diesem Individuum stimmt. Also da ist natürlich auch eine gewisse Verdachtsmotorik drin. Man weiß nie genau, hat man genug Daten, ja? Oder ist diese Passung, ist diese Zuordnung richtig? Und deswegen ist das ein dynamischer Prozess, der quasi mit jeder neuen Relation oder jeder Bestätigung einer Relation sozusagen weiterläuft und quasi auf einen für diesen Moment gesicherten Stand steht, der im nächsten Moment aber wieder in Frage gestellt werden kann. Das sind, glaube ich, die sozusagen beiden konkurrierenden Modelle, die existieren. Das deklarative Modell ist ein historisch sehr viel älteres und ist für das Funktionieren moderner Staatlichkeit essentiell. Das Prozedurale ist ein historisch jüngeres.
Bei relational bleiben statt prozedural?
Entschuldigung, ja, ich springe hier. Ja, okay. Sorry.
Nee, das wird die Leute verwirren.
Ja, mich auch.
Ja, ja.
Nein, also das Relationale ist ein historisch jüngeres. Und ist für unsere Wahrnehmung erstmal ein ökonomisch entstandenes. Ne? Facebook ist ein ökonomischer Akteur. Es gibt noch eine andere Geschichte, die gleichzeitig mehr oder weniger sich ereignet, und das ist der War on Terror, in dem man auch auf ein relationales Identitätsmodell setzt, indem man versucht aufzuklären, man verzeihe mir dieses Wort, welche Akteure möglicherweise Terroristen sind. Ja, das ist sozusagen die Legitimation erstmal. Und wie macht man das, wenn man die Leute schlecht identifizieren kann, wenn man also zum Beispiel keinen Zugang zu deren deklarativen Identitäten hat, wenn die beispielsweise im Verdeckten planen und Aktivitäten ausführen und so weiter. Man macht das, indem man deren elektronischen und digitalen Spuren sammelt und auswertet. Das ist das, was uns Snowden gezeigt hat, was man aber auch in...
Also was die Geheimdienste hauptsächlich
machen. Was die Geheimdienste machen, was das Militär macht und was man aus einer ganzen Menge sozusagen auch öffentlich zugänglicher Literatur über den War on Terror sehen kann. Konkret nennt man das Social Network Analysis. Man bildet sozusagen Telefonanrufe und andere Kontakte, die Individuen meinetwegen in Pakistan, Afghanistan oder am Horn von Afrika oder sonst irgendwo oder auch in Deutschland oder in den USA haben, ab Und man macht das mit den, was du eben schon angesprochen hast, sogenannten Social Graphs. Ein Graph ist ein mathematisches Modell, mit dem man Relationen zwischen Entitäten abbilden und berechenbar machen kann. Konkret, wenn wir miteinander telefonieren, kann man das so darstellen, dass unsere Telefonnummer sogenannte Knoten sind und das Telefonat ist eine sogenannte Kante oder ein Edge. Wenn du dann mit jemand anders telefonierst, würde eine neue Edge, eine neue Kante zu dieser Person entstehen. Und dann kann man konstruieren, dass es von mir zu dieser anderen Person sozusagen zwei Sprünge weit ist, während es von mir zu dir nur ein Sprung weit ist.
Dann gibt es diese schönen Graphen, das kennt man dann eben, diese Netzwerkdarstellungen, genau. Wo dann halt ganz viele Punkte mit ganz, ganz vielen Sachen verbunden sind und dann hat man so ein Art Spinnennetz.
Genau, also man hat diese grafischen Repräsentationen, die gehören auch zum Graph dazu, wobei man die mit Vorsicht behandeln muss, weil diese visuelle Repräsentation von Graphen eigentlich nicht viel sagt und auch nicht gut skaliert. Man kann also kleine Gruppen, 20, 30, 50 Leute oder so, visuell einigermaßen überschaubar darstellen. Sobald das größer wird, also sobald man also mehrere hundert Leute oder gar tausend oder gar eine Bevölkerung hat, ist eine sozusagen visuelle Repräsentation eines solchen Graphens eigentlich eher ein Hindernis. Und man zeigt die trotzdem gern. Man sieht hier übrigens, wenn man mal drauf achtet, bei Facebook auf den F8s, also bei deren jährlicher Konferenz, immer im Hintergrund als Bilder. Sie laufen permanent, Zuckerberg läuft permanent vor solchen Repräsentationen rum. Man zeigt diese Sachen eigentlich, um Komplexität zu zeigen. Ja, also es ist so ein
alles ganz schön kompliziert geworden hier.
Genau, ja. was tatsächlich sozusagen damit gemacht werden kann, ist eben diese Berechnung der relativen Wichtigkeit einer Instanz in einem Graph, in einem solchen Netzwerk. Wer steht mit wem in Kontakt? Wer trifft Entscheidungen? Wer kommuniziert nach irgendwelchen Ereignissen? Wer ist so etwas wie ein Mittler, ja, wie ein Mittelsmann, durch den die Informationen fließen? Entscheidet vielleicht nicht, ist aber wichtig, damit die Informationen an den Ort kommen und so weiter. Das hat nochmal eine eigene Geschichte aus der Sozialwissenschaft, wie es dazu gekommen ist. Jedenfalls kann man zeigen, wenn man sich die entsprechende Literatur anguckt aus den Nullerjahren und auch aus der letzten Zeit, dass eben so im militärischen Umfeld diese Technologie zu sozusagen dem entscheidenden Instrument wird, um den War on Terror zu führen. Man kommt auf die Idee, Bevölkerung als Graphen darzustellen und auf diesen Graphen letztlich Operationen zu machen. Das heißt, erstmal diese Daten zu akquirieren, das machen mit Überwachung oder mit Drohnen zum Beispiel.
Oder man fragt die Bevölkerung.
Genau, ne? Man fragt die Bevölkerung, wer sind hier die wichtigsten Personen und so weiter. Gewinnt dann diese Repräsentation, kann darauf dann bestimmte Algorithmen laufen lassen, die einem die relative Wichtigkeit irgendwelcher Person angeht und kann dann taktische und strategische Entscheidungen treffen, was man mit diesen Personen macht. Man kann die bestechen, man kann die festnehmen, man kann die umbringen.
Was ist das Billigste?
Das kann ich nicht sagen. genau zu solchen sozusagen zynischen Fragen führt natürlich diese Form der Repräsentation. Graphen sind die Grundlage relationaler Identität. Und das gilt sowohl für den War on Terror, als auch für die sozialen Medien. Facebook ist ein Social Graph, den Begriff hat Zuckerberg sogar geprägt. Er hat das 2008 so genannt. Vorher hat man dazu Graph genannt und er hat dann gesagt, unser Graph ist Social. Ja, wir bilden sozusagen das Soziale ab als Graph. Und man kann da durchgehen. Man kann sozusagen die großen Plattformanbieter daraufhin abfragen, welchen Graph haben die monopolisiert. Facebook hat den sozialen Graphen mehr oder weniger monopolisiert, zumindest in Europa und USA, Teilen Südamerikas wahrscheinlich auch, Asien weiß ich nicht, China ist eine Ausnahme. Google hat den Search Graph, also die sozusagen grafische, also nicht optisch grafisch, sondern als mathematisches Konstrukt, Repräsentation aller möglichen Dokumente im Netz, aller möglichen Webseiten im Netz monopolisiert, wobei sie natürlich auch Konkurrenz durch Bing haben und auch dort wieder alternative anbieten.
Also das ist ja nicht monopolisiert, also der Search Graph ist ja nicht monopolisiert.
Ja, ich würde sagen,
Die Webseiten sind ja tausende von.
Richtig, aber den Graph, sozusagen, die Frage, den Graph erlöst, ist, wie bildest du eine.
Ich glaube, ich kann mich erinnern, es war der Intent Graph, den Google monopolisiert hat. Also, was wollen die Leute?
Genau, also, Search Graph, Intent Graph, genau. Intent ist, soll heißen, was beabsichtige ich? Und ein Signal, was ich beabsichtige, ist, was suche ich? Aus meiner Suche kann man sozusagen rückschließen, wofür ich mich interessiere. Und Google ist insofern Monopolist in dieser Frage, als dass er zumindest in großen Teilen Europas und in den USA und auch vielen Teilen des Rests der Welt erstmal die wichtigste Adresse ist, wo sowas stattfindet. Und natürlich gibt es Netzwerkeffekte bei diesen Graphen, wenn man erstmal sozusagen einen signifikanten Anteil von Traffic in diesen für dieses Problem auf sich bindet, wird er immer besser. Ja, also ist so eine Art Schneeballeffekt, der da eintritt. Amazon, wenn man so will, hat den Consumption Graph, also das, was ich lese, esse, trinke, anziehe und so weiter, alle möglichen Dinge, sind dort gebunden, auffindbar und zuordnenbar, ja, zu Individuen. Man kann da weiter durchgehen, man kann fragen, wer hat den Telco-Graph, also den Telekommunikationsgraph. Da gibt es keinen einzelnen Anbieter. Der ist verstreut. Den haben einerseits natürlich solche Firmen wie die Telekom oder meinetwegen Vodafone oder andere große Telekommunikationsanbieter, aber man kann sich natürlich die Frage stellen, welche Daten fließen aus Android-Handys nach Google und inwieweit haben die da auch einen Graph sozusagen von Telefonen. Ja? Es gibt noch einen zweiten Telco-Graph, von dem man genau weiß, wo er ist. Das ist der WhatsApp-Graph, der natürlich auch auf Telefonnummern mappt und ein Teil anderer, also Devices wie Laptops, die man da mal verkoppelt hat. Das ist natürlich auch ein schönes Moment, weil über eine Telefonnummer eine höhere sozusagen, wenn man jetzt von relationaler Identität spricht, zuordnen Wahrscheinlichkeit als eine IP-Nummer von einem Laptop. Aber in dem Moment, wo man eine Telefonnummer über einen QR-Code, den man auf dem Laptop abfotografiert, mit einem Laptop verbindet, hat man sozusagen eine höhere Zuordbarkeit dieses Laptops auch erreicht. Ne? Ja. So, also das ist das, was ich meine mit dieser Prozeduralität. Man zieht immer mehr Daten rein, die sich wechselseitig bestätigen und sozusagen diese Adressierbarkeit der Instanz, um die es geht, und das letztlich immer ein individueller Körper zu organisieren.
Ganz kurz nochmal auf die Identität. Also wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben einerseits die deklarative Identität von den, sag ich mal, Staaten als offizielle Identitätszuschreibung. Wir haben dann zweitens sozusagen von der Privatwirtschaft die relationale Identität, oder vielleicht sollte man sogar gleich sagen relationale Identitäten, ja, weil das natürlich
Plurale
sind. Das sind jeder hat dann sozusagen einen anderen Teil unserer relationalen Identität. Und dann haben wir als drittes eben das, was die Geheimdienste machen, so eine Art Hidden Facebook nochmal, also halt auch eine relationale Identität, auch ein Graph oder mehrere Graphs wahrscheinlich auch sogar, die sozusagen, wie soll ich sagen, noch unfreiwilliger entstehen als die wir sozusagen bewusst im Netz anlegen. Was bedeutet das jetzt? Also wir hatten vorhin das Stichwort Souveränität angesprochen. Ja. Ist das bereits eine Art von Einschränkung von Souveränität, von staatlicher Souveränität, oder entwickelt sich eine neue Form von Souveränität, oder kannst du darauf was sagen?
Gute Frage. Bin ich nicht sicher, ob ich darauf kompetent was beantworten kann. Also die Frage, die ich sozusagen zurückstellen würde, ist, und nicht nur an dich, sondern allgemein, welche Souveränitätsrelevanz haben Graphen? Hm. Ja. Und ich glaube, das ist eine wichtige politische Frage. Wenn man jetzt über Souveränität unter digitalen Bedingungen spricht, spricht man in der Regel von individueller Souveränität, also der Vorstellung, dass man irgendwelche Mechanismen rechtlicher, technischer oder sonstiger Art einrichtet, die dafür herhalten oder dafür sorgen, dass die Individuen Kontrolle über ihre eigenen Daten und den Verbleib derselben haben. Das ist sozusagen, wie das häufig diskutiert wird. Da gibt es auch im deutschen juristischen Diskurs diesen Begriff der Datenhoheit, und Hoheit ist ja nur ein anderes Wort für Souveränität. beim Bürger oder des Bürgers, ja, der in den, also für den elektronischen Personalausweis, die Gesundheitskarte und diesen ganzen großen E-Government-Projekten der Nullerjahre eine ganz prominente Rolle gespielt hat. Dahinter stand die Vorstellung, dass man quasi den einzelnen Bürger kryptografisch ermächtigt, die Daten, die staatlicherseits von ihm anfallen und gesammelt werden, besser zu verwalten. Ja, sozusagen besser zu wissen, welche Daten fallen da an und wer hat darauf Zugriff. Das ist mit diesem Datenhoheits beim Bürgerbegriff gemeint. Die Umsetzung davon ist im Prinzip gescheitert in allermeisten Fällen. Aber man muss das erstmal ernst nehmen. Das ist natürlich so eine liberale Vorstellung, ja, eines digitalen Subjekts, der darin steht. Aber, wie gesagt, vom Subjekt ausgedacht. Was aber ist sozusagen die digitale Repräsentationsform von Populationen? Ja, von großen Gruppen von Menschen, zum Beispiel der Population eines Staats, ja, der sogenannten Bevölkerung. Das ist mit Sicherheit keine Liste, wie das eine klassische Bevölkerungsauszählung sein würde. Das kann man auch machen, das gibt sicherlich
Zensus
auch.
Zensus sozusagen.
Ja, Zensus, genau. Ja. Mein Verdacht wäre, vor dem Hintergrund dessen, was wir bislang besprochen haben und was man sozusagen sehen kann in den genannten Kontexten, also einerseits Graphen, die ökonomisch herbeigeführt und hergestellt werden von Google, Facebook, Amazon, Uber, ne, die Mobilitätsgrafen machen, Telcos, die Kommunikationsgrafen machen und so weiter. Das ist die eine Seite. Und eben hoheitlichen Versuchen, so etwas wie Grafen von bestimmten Gruppen sich anzueignen. Also das machen die Geheimdienste und das Militär. Ne, dass offensichtlich, sagen wir mal, technisch, aber auch und auch operativ viable Formen der Repräsentation von Populationen sind. Ja. Und wie wir wissen, der War on Terror beinhaltet sozusagen, dass man innerhalb anderer Länder operiert. Ja. Drohnenschläge in Afghanistan, Pakistan, sonst wo irgendwo macht oder in jedem und so weiter. Man kann sich auch noch andere Gedanken machen, inwieweit sogenannte, also Fake News oder andere Operation im Informationsraum nicht eigentlich auch Operationen auf Graphen eines anderen Landes sind. Ja, so. Das, den man da verändert in einer bestimmten Art und Weise. Da schafft man bestimmte Communities, man spaltet Communities, man erzeugt überhaupt erstmal Traffic, sodass man Communities sehen kann und so. Ja. Will sagen, wenn man so etwas vor sich sieht, wie die Entwicklung von digitalen Gesellschaften, ist eben die Frage, wie man dieses Plural, wie man dieses Aggregat in irgendeiner Form repräsentiert. Und ich glaube, Graphen sind die Datenstruktur, mit der das zurzeit gemacht wird und mit der das geht. Und wo, glaube ich, so eine Art Wild-West-Situation existiert, dass man so viel Daten und so viel Graphen wie nur möglich irgendwie versucht zu generieren, die möglicherweise auch sich teilweise widersprechen. Ja. Also es gibt nicht den einen großen Graphen, so wie es den einen, wie es die eine große Karte gibt, auf der meinetwegen Deutschland drauf ist, sondern es gibt wahrscheinlich verschiedene Instanzen, ja, die Daten, die sie aggregieren, in diese Form bringen, in Form eines Graphen und darauf irgendwas rechnen, ja, um zu gucken, wer ist wer, wer kommuniziert mit wem, wer ist ein lohnendes Ziel für irgendwelche Interventionen, sei es mit Informationen oder mit mehr oder weniger Informationen etc. Möglicherweise wissen diese Einzelinstanzen das Machen voneinander auch gar nichts.
Ich finde das interessant, weil wir da irgendwie zwei parallele Prozesse sehen, meines Erachtens. Wir sehen einerseits sozusagen der Staat, der seine deklarative Identität über eine lange Zeit versucht hat, sozusagen ins Digitale zu erweitern. Das sind dann bis heute, das sind dann solche Projekte wie der E-Perso, sowas wie die digitale Signatur, Gesundheitskarte etc. Aber gleichzeitig eben sozusagen im Hintergrund quasi über die Geheimdienste einen Zugriff auf relationale Identitäten sichern. Und man kann das tatsächlich interessanterweise sehen, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, mal in Schloss Bellevue oder so eingeladen wird, dann kriegt man so einen Background-Check. Ne? Und im Endeffekt ist das ja sozusagen, wo der Staat dann sozusagen selbst bei erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für sich selbst sagt, okay, da reicht die deklarative Identität nicht aus. Ich muss sozusagen eine Rückfrage an die relationale Identität, die wir im Hintergrund auch noch haben,
einmal stellen. Oder die sie vielleicht dann erst erzeugen. Also die haben sie möglicherweise nicht irgendwo rumliegen. Das ist immer so unsere Vorstellung, dass das passiert. Aber also ich würde diesem Rechtsstaat tatsächlich zutrauen, dass er das nicht die ganze Zeit macht, dass er das dann in so einem Fall sich halt verschafft und dann wieder wegwirft. Also datenschutzrechtlich halt sagt, okay, nach 3 Monaten muss das weg.
Genau. Ja? Aber ich wollte dann was anderes sagen, ich wollte auf was anderes raus. Also wir haben also einerseits diesen Prozess, das heißt also der Staat entwickelt relationale Identitäten, um seiner, teilweise auch seiner Governance-Pflicht auch besser gerecht zu werden, in Zeiten des Digitalen natürlich auch. Wir haben auf der anderen Seite aber eben solche privaten Akteure wie Facebook, Amazon etc., die sozusagen ursprünglich auf diesen relationalen Identitäten basieren, aber jetzt mehr und mehr Governance-Strukturen ausbauen. Also wir reden zum Beispiel bei Facebook, ja, da geht es ja viel darum, wie Facebook jetzt zum Beispiel Rede regulieren soll, wie sie vor Wahlmanipulation, wie Twitter uns vor Wahlmanipulation schützen soll und dabei halt total scheitert. Man kann natürlich immer wieder darüber reden, wie schlecht Moderationsprozesse in Social Media funktionieren und das zu Recht, aber nichtsdestotrotz wird dort ja eine Struktur aufgebaut, eine Governance-Struktur aufgebaut, die auch, das kann man glaube ich auch beobachten, seit Jahren eine immer größere Dimension annimmt, ne? und immer weitreichender wird, auch von den Aufgabengebieten, von den etc. teilweise auch durch den Druck der Regierungen immer mehr Governance sozusagen, also immer mehr Regierung stattfindet.
Ja. Und deine Frage an dem Punkt wäre?
Achso, ich finde jetzt erstmal, also diese beiden Parallelstrukturen wären für mich interessant. Also wie würdest du das einordnen? Also nimmt da die Plattform sozusagen dem Staat das Governance weg? Oder entwickelt sich dort eine neue Form von Souveränität? Oder schafft der Nationalstaat, wie würdest du das so einordnen?
Gute Frage. Sehr komplex und kann man, glaube ich, zurzeit nicht gut beantworten. Man kann da, glaube ich, ein paar Thesen zu wagen. So würde ich das mal
sagen. Dafür sind wir hier.
Ja. Ne? Also erstmal, wir sind in einer Situation der verschärften Konkurrenz zwischen dieser deklarativen und relationalen Identität und der Erfahrung, die sozusagen sowohl auf ökonomischer wie auf öffentlicher Verwaltungsseite gemacht werden, dass diese relationalen Identitäten ziemlich mächtig sind. Damit kann man ziemlich viel machen. Und was man damit machen kann, macht sozusagen auf der Negativseite China vor. Ja, das ist so, das ist quasi das für viele erstmal Horrorszenario. Ich glaube aber eher.
Zusammenführen wirklich, ne, von beiden Arten, ja.
Ich glaube aber, dass das eine Angstlust ist, die da im Westen irgendwie sich artikuliert. Nämlich einerseits will man natürlich diese orwellianische Situation nicht, aber andererseits möchte man diese Allokationspotenz, die da drinsteckt. Also sozusagen die Möglichkeit nicht nur auf Aggregate, wie man das hier macht. Ne? Man hat da irgendeine Demoskopie und dann weiß man ungefähr, welches Geld man wohin tun und so weiter, sondern dass man sozusagen auf individuelle Ebene adressieren kann, auch ökonomisch adressieren kann. Also diese Allokationspotenz möchte man haben und die wird sicherlich ein Thema für die sozialstaatliche Politik in der nächsten Dekade. So, fordert das die Souveränität heraus? Ja, und der Souverän wehrt sich. Und es gibt ja auch noch Zivilgesellschaft, die wir nicht vergessen dürfen. Und was ich mit dem Begriff, den du am Anfang mal genannt hast, Gouvernementalität meine, ist zweierlei. Nämlich erstens, dass man sich wissenschaftlich, historisch dafür interessieren muss, was sind die Medien des Regierens und welche Geschichte machen die durch und wie verändern sich sozusagen mit neuen technisch-medialen Entwicklungen Regierungsvorstellungen und wie wird das ausgehandelt. Ja. Und zweitens, für den gegenwärtigen Aushandlungsprozess verstehe ich darunter sozusagen die Möglichkeit danach zu fragen, Wie wird der Liberalismus oder wie werden liberale Gesellschaftsideen und liberale Vorstellungen von Privatautonomie unter Bedingungen von digitaler Technologie ausgehandelt? Und zwar eben zwischen den genannten ökonomischen Akteuren, der Zivilgesellschaft und der Staatlichkeit. Ja, ich glaube, das ist die Situation, in der wir eigentlich alle sind. Und deswegen gibt es sowas wie den CCC und die Republika und die Netzbohem und all das. Wir sind alle sozusagen Teil dieser gouvernementalen Konfiguration, in dem die Frage offen ist, gibt es so etwas wie einen liberalen digitalen Staat? Wie soll der aussehen? Ja, darüber wird deliberiert. Werden wir gleichzeitig sehen, dass offensichtlich eine autokratische Staatlichkeit digital möglich ist und sogar ökonomisch Erfolg verspricht. Ja, das steht so vor Augen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, glaube ich, gerade, um noch sozusagen was dazu zu sagen, wo das hinführt, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass das dahin führt, dass wir so eine Entwicklung haben, die natürlich dann auch nochmal in den USA anders aussieht in Europa als in Europa, dass wir zu sowas kommen wie einem transaktionalen Selbst, würde ich das nennen. Also wenn man nochmal diese Episoden durchgehen, die ich vorhin angesprochen habe, man hat die 90er Jahre, da ist eigentlich die Frage, kann ich viele sein? Ja, das ist, was das verspricht. Die Frage in den Nullerjahren ist, wo muss ich sein? Muss ich auf MySpace sein? Muss ich auf Facebook sein? Muss ich auf Orkut sein? All möglichen Sachen, die wir heute schon wieder vergessen haben, aber die sozusagen mal eine Weile eine Option war. Ja? Das hat dann, wie gesagt, Facebook letztlich mehr oder weniger gewonnen. Die Frage, die jetzt uns beschäftigt hat, in der jetzt ja zu Ende gehenden Dekade ist, wer hat mich? Ja, dann, also der Snowden, der große Moment, als allen klar wird, oh Gott, ja, die haben mich auch und die haben mich in einer Art und Weise, die ich nicht kontrollieren kann und die stellt unsere überkommenen Vorstellungen von Freiheit, von Handlungsfreiheit, von auch sozusagen Freiheit vor staatlicher Überwachung, Einflussnahme in Frage. Und die Antwort, glaube ich, die sich derzeit für die liberalen Gesellschaften in irgendeiner Form abzuzeichnen beginnt, ist eine Mischung aus, ich spreche das ins Blaue, ja, ist eine Mischung aus auf deklarativen Identitäten, nämlich staatlich und damit auch mit dem entsprechenden Gewaltmonopol garantierten, also Einfluss von außen sozusagen verwehren und so weiter, garantierten Identität plus bestimmten prozeduralen Mechanismen, die sozusagen bessere Passungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Services mit sich bringen. So. Und das würde ich das Transaktionale selbst nennen. Transaktional deswegen, eine Transaktion braucht eine stabile Adressierbarkeit von einer Instanz, die sie sozusagen auslösen kann. Das sind Individuen in der Regel, Firmen oder Individuen. Die, wie gesagt, wird, glaube ich, deklarativ hinterlegt. Ja. Und dann kann man diese Transaktions selbst quasi ermächtigen mit kryptografischen Mitteln, welche Wege ihre Daten in prozeduralen Kontexten nehmen. Und ich glaube, der Anbieter, der das eigentlich als Geschäftsmodell schon sehr klar in Aussicht stellt, ist Apple. Ja, die Daten bleiben auf dem Gerät und so weiter. Ja, wir machen Differential Privacy bei den Daten wieder aus den Geräten rauslassen. Das heißt, wir anonymisieren die auf Grundlage bestimmter mathematischer Mechanismen, die an Sicherheit von der Wissenschaft permanent überprüft wird und so weiter. Ja, das ist so eine, also das ist ein privater Anbieter an der Stelle, ja. Und das ist eigentlich auch kein neues Modell. Das ist was die Cypherpunks oder was in bestimmten Kontexten der kryptografischen Debatte schon lange überlegt worden ist. Aber ich glaube, das wandert sozusagen auch über bessere Interface und bessere Geräte jetzt sozusagen in den Raum des Möglichen und wird dann, glaube ich, auch relativ schnell politisch aufgegriffen werden.
Die kryptografische, ich versuche mal zu differenzieren zwischen, sag ich mal, dieser staatlichen Idee von Privatautonomie und der kryptografischen Idee von Privatautonomie. Mhm. Ich glaube, das sind schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
Klar.
Die staatliche Privatautonomie ist sozusagen, was wir am Anfang beschrieben haben, so eigentlich der Akt der Erschaffung des Individuums und gleichzeitig Einhegung in einem bestimmten, mit bestimmten Freiheitsgraden. Ja. Während die kryptografische Autonomie ist ja immer diese Ende-zu-Ende-Idee. Du hast halt nur noch sozusagen die sozusagen die Relation zwischen zwei Individuen ist halt nur diese Relation, ja, und sie wird nicht mehr über eine dritte Instanz sozusagen bewerkstelligt, sondern zwischen diesen beiden existiert nur noch Mathematik. Ne? Also Mathematik sichert sozusagen die Privatautonomie des einen gegen und die Kommunikation dieser beiden gegen alles andere ab. Ja. Und das ist sozusagen die komplette Herausnahme einer einer darübergehenden Struktur.
Okay, Michael, ich bin mal wieder dran, nach einer Stunde. Ich habe da gerade so eine Frage, weil ihr da gerade ein paar Begriffe benutzt, die so selbstverständlich, die ich ganz gern mal erklärt hätte. Also kryptografische Privatautonomie. Kannst du da nochmal vielleicht so ein bisschen über Kryptografie und da nochmal so ein bisschen zusammenfassen, dass das ein bisschen begreiflicher wird?
Ja, also wir haben ja an dieser Stelle bereits beschrieben, wie, sag ich mal, die Papiermaschine Staat durch das Providing von Identitäten gleichzeitig der Verfechter oder der Ermöglicher von Privatautonomie im rechtlichen Sinne ist. Das heißt also, wir genießen bestimmte Abwehrrechte gegen den Staat, also beispielsweise Datenschutz oder andere, der Schutz der Wohnung, das Postgeheimnis, solche Sachen. Das sind sozusagen, wie der Staat sich selbst Ketten anlegt, sich selbst zügelt, bestimmte Dinge nicht zu tun gegenüber den Individuen, sofern, und das ist halt eben auch nochmal ganz wichtig, sofern er eben sozusagen diesen Durchgriff auf diese papierne Identität hat. Und das ist dieses historisch gewachsene System, das wir kennen und wie wir auch sozusagen Privatautonomie für uns definieren. In den 80er, 90er Jahren kam dann aber etwas auf, das wir heutzutage als Verschlüsselung kennen.
Ja.
Und was das erste Mal wirklich, ich sag mal so, verlässliche Verfahren dafür bot, Kommunikation in einer Weise zu verschlüsseln, die tatsächlich auch für größere Entitäten mit sehr, sehr viel Ressourcen nicht brechbar ist. Ja. Und das ist eben eine spezielle Form von Mathematik, die ich jetzt nicht genau erklären möchte an dieser Stelle, aber es ist auf jeden Fall dahinter steckt Mathematik, die es schafft, wirklich nicht nur Privatsphäre als, sag ich mal, rechtliches Konstrukt, wo sich der Staat sozusagen freiwillig zurückhält, zu manifestieren, sondern als eine, sag ich mal, unumstößliche Tatsache in die Welt zu stellen. Ja? Also so eine verschlüsselte Nachricht, da können die halt mit ihren Supercomputern dran rumrechnen und brauchen immer noch 150 Jahre.
Mhm. Also es ist einfach sozusagen auf der Seite der Gesellschaft oder der Bevölkerung sicherzustellen, auch technologisch, dass der Staat keinen Zugriff darauf hat.
Genau, es ist sozusagen, plötzlich wird es aus einem, ich sag mal so,
eine Absprache oder aus einer Regel?
Absprache, genau, aus einer Absprache als Gesetz wird plötzlich so eine Art Naturgesetz. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen die Argumentation vieler Leute, die diese Kryptografie machen. Das ist sozusagen, damit stellst du den Staat sozusagen vor vollendete Tatsachen. Und deswegen spreche ich hier an dieser Stelle sozusagen von kryptografischer Privatautonomie, die eben sozusagen garantiert durch Mathematik ist und nicht eben durch ein rechtliches Konstrukt und eine Tradition und so eine Rechtstradition. Und an dieser Stelle ist es vielleicht ganz hilfreich, auch für den weiteren Verlauf des Gesprächs, so ein bisschen diese Verschlüsselungsthematik so ein bisschen zu erklären. Mhm. Also in den 80er Jahren kam eben dieses System auf, das nannte sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also bis dahin hat man immer sozusagen gemeinsame Verschlüsselungscodes benutzt, mit denen man sich sozusagen ausgetauscht hat. Und der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es jetzt sozusagen das sogenannte Public-Key-Verfahren, wo jeder von uns zwei Schlüssel hat, einen öffentlichen und einen privaten. Und wenn ich dir eine Nachricht schreiben möchte, die niemand abhören soll, die nur du öffnen sollst, dann nehme ich deinen öffentlichen Schlüssel und verschlüssele damit die Nachricht. Ja? Diesen öffentlichen Schlüssel darf jeder haben und ich kann sozusagen, jeder kann dir eine verschlüsselte Nachricht senden, aber nur du kannst sie öffnen mit dem privaten Schlüssel dann sozusagen. Ja. Die gehören zusammen, ne? Privater und öffentlicher Schlüssel. Ja. Und andersrum genauso. Und dieses Verfahren war wirklich auch ein großer Durchbruch in der Verschlüsselungstechnik und ein so großer Durchbruch, dass, sag ich mal, Staaten wirklich Angst gekriegt haben, dass das sozusagen in die falschen Hände fällt, ne? Also vor allem vom Feind, aber natürlich auch von der Bevölkerung. Mhm. Und es gab einen sogenannten Kryptokrieg, so wird da jedenfalls rückblickend drauf verwiesen, und zwar zwischen Aktivisten, die eben diese Technologie für die Allgemeinheit befreien wollten, und dem US-Staat, der eben diese Technologie gerne nur für sein Militär und seine Geheimdienste sozusagen zur Verfügung haben wollte. Mhm. Und diese Kryptokriege, die wurden dann am Ende dann doch gewonnen, weil auch der Nutzwert von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für, sag ich mal, den kommerziellen Sektor auch sehr, sehr groß war. Ne? Also am Ende wolltest du halt auch zum Beispiel Transaktionen absichern. Ne?
Mit einer Wenn Bank
du im Internet
oder genau. sowas. Oder
genau, die ganze E-Bank, also ja. ganze E-Banking
Sicherheit
herstellt im Internet. Ja. Und dafür brauchst du einfach so eine gute Verschlüsselung und auch eine nicht brechbare Verschlüsselung.
Ja.
Und deswegen haben sich am Ende dann auch diejenigen durchgesetzt, die diese Verschlüsselung für alle haben wollen.
Weil es letztendlich ein wirtschaftliches Interesse auch gab. Ne?
Genau.
Also, ja.
Natürlich, das war ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Aber es gab eben eine, sag ich mal, Gruppe von Hackern, die sich sehr, sehr stark um dieses Thema gruppiert haben, die eben aktivistisch dafür waren, aber die eben auch damit eine Zukunftsvision verbanden. Und zwar eben den sogenannten Kryptoanarchismus. Einer derjenigen war Timothy May, der hat das Kryptoanarchist-Manifesto geschrieben, also ein Manifest, das eben, wo er eben eine sehr, sehr libertäre Vision einer poststaatlichen Ordnung, die eben nur mit Kryptographie und die nur auf Kryptographie basiert, definiert. Und es gibt bis heute halt eine ganze Menge von, sag ich mal, Hackern, die eben genau in dieser Fährte unterwegs sind. Und auf diesen Diskurs werden wir auch ein bisschen referenzieren in dem kommenden Gespräch. Mhm. Und natürlich kommt auch aus genau dieser Szene kommt auch Satoshi Nakamoto, derjenige, der das originale Paper geschrieben hat über Bitcoin, ne? Also die Kryptowährung, die auch in vielerlei Munde ist, die eben sozusagen auch schon sozusagen so ein Element einer poststaatlichen Ordnung genau ist, also ein Währungssystem, das ein Währungs- und Zahlungssystem, das unabhängig ist von Staaten.
Mhm.
Und tatsächlich ist das eine sehr, sehr starke Referenz eben auf diesen Diskurs um eine poststaatliche kryptografische Ordnung. Und die ganzen Blockchain-Startups und diese ganze Blockchain-Technologie hat, sag ich mal, diesen Diskurs auch sehr, sehr tief eingeatmet, sage ich mal.
Mhm.
Und deswegen ist diese Frage der Kryptographie in diesem ganzen Mischmasch aus Digitalisierung, Plattformen wie Facebook, Identitätsproviding, wir gehen auch kurz darauf in, dass eben Facebook auch in diese Richtung gehen will. Sie will ja diese Libra-Währung einführen, das auch eine Kryptowährung sein soll.
Mhm.
Und da wird es dann sozusagen auch interessant, wenn es darum geht, eben wie können wir Privatautonomie herstellen in Zukunft. Und da gibt es eben diese Gruppe von Leuten, die sagt, es gibt nichts Gutes, außer man verschlüsselt ist. Willst du dazu kurz was sagen?
Ja, also vielleicht kurz dazu. Der Krypto-Diskurs, der Cypherpunk-Diskurs, wie er in den 90er Jahren hieß, ich weiß gar nicht, der macht ja auch irgendwelche begriffliche Evolutionen durch, wie der heute genannt wird, ist von libertären politischen Ideen beeinflusst. Und das ist genau das, was du gerade also sozusagen beschrieben hast.
Das ist auch, wie die Technik funktioniert. Also.
Richtig, ne? Und also, wobei sich das irgendwie gegenseitig informiert. Ne? Also man sieht diese Technik und hängt daran sozusagen bestimmte politische Vorstellungen, die natürlich alle antietatistisch sind, ja, die alle sozusagen den Staat, und das ist also im angelsächsischen Bereich eine sehr viel stärkere Tradition, als wir die jetzt im kontinentalen Europa hat, letztlich als eine negative Instanz sieht, die immer sozusagen, was auch stimmt, ja, freiheitseinschränkend ist, also erstmal deskriptiv stimmt. Ne? Man kann sozusagen das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass es so eine Wechselseitigkeit von Einschränkungen und Ermöglichungen gibt, das fällt in dieser Argumentation natürlich schnell unter den Tisch.
Früher hätte man gesagt Dialektik.
Dialektik, ja, Hegel hat dazu positive und negative Freiheit gesagt. Ne? Und kann man sich natürlich fragen, was ist negative Freiheit? Und negative Freiheit ist eben genau sozusagen die notwendige Einschränkung von Freiheit, um die positive Freiheit zu erhalten. Ja, das ist dieser.
Das kann zumindest im Zweifelsfall sein. Ja.
Also so reimt er sich das zusammen.
Ja, ne? Ja.
Gut, also der Kryptodiskurs steht sozusagen in dieser politisch, also politphilosophischen Argumentationslinie, ne? Und hat, ne, Bitcoin ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, sagen die Kryptographie als eine Einlösung dieser Möglichkeit, Relationen über sozusagen den Face-to-Face-Kontakt über große zeitliche und räumliche Distanzen hinaus zu organisieren, ohne dass man diesen intervenierenden dritten Staat hat. Also das hat er daran eingelöst gesehen in der Kryptographie. Und da gibt es ja entsprechend Experimente. Bitcoin ist sicherlich das größte davon gewesen. Das historische Experiment Bitcoin hat gezeigt, dass damit ein erhebliches Risiko oder erhebliche Risiken eingehen. Man kennt die ganzen Fälle von Betrug und Verlusten, die damit einhergegangen sind, die, wenn man jetzt konservativ daran geht, auch eben daraus rühren, dass es keine Instanz gibt, die das verfolgen kann und durchsetzen kann. Also keinen Dritten gibt, der zwischen diese dyadischen Relationen, die du gerade beschrieben hast, treten kann, einschreiten kann und eventuellen Betrug ahnden kann. So, also so würde ich das erstmal beantworten. Ich glaube, dass also auch die klügeren Akteure in dieser Szene das inzwischen gelernt haben bzw. beobachtet haben und sich fragen, okay, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann kann man auf so ein minimales Set von Interventionsnotwendigkeiten oder so.
Also eine Reinstitutionalisierung dieses libertären Kryptodiskurses.
Na ja, dass die Institutionen dass bestimmte Institutionen in denen zurückkehren, ja. Hm. Also das würde ich so sagen. Man kann es jetzt, wenn man es medientechnisch macht, ist quasi die Vorstellung, die in diesem kryptografischen, in dem Cypherpunk-Diskurs ist der Verzicht sozusagen auf die Kontrolle des Registers durch einen Dritten. Das ist ja das, was der Staat macht. Ne? Und die deklarative Identität ist medientechnisch gesprochen eine Identität, die registergeschöpft ist. Also eine Instanz, der Staat eignet sich die Register an und ein Register ist sozusagen eine Dokumentation über ein Dokument. Und das Dokument in dem Fall ist meinetwegen die Geburtsurkunde, der Personalausweis, die eben ins Register eingetragen ist. Und nur aus der Beziehung zwischen Register, in dem der Registereintrag sozusagen auf das Dokument verweist, seine Legitimität hat. Mhm. Ja. Und mit all den Kontrollmöglichkeiten, die damit einhergehen. Genau an dieser Stelle, und das findet sich schon in Diefenhellmanns Paper zur asymmetrischen Kryptographie, New Form of Cryptography von 76, ist natürlich eine Machtoption gegeben. Wer das Register hat, kontrolliert, wer ist, kontrolliert die Adressierbarkeit. An dieser Stelle interveniert dieser kryptografische Diskurs, der Cypherpunk-Diskurs, die Kryptopunks, und wollen das Register entweder abschaffen oder distribuieren. Das ist, was dann die Blockchain macht. Ja. Ne? Das ist eigentlich und das ist
öffentliche
eigentlich
die, Register
sozusagen. Das öffentliche Register ist die große sozusagen auch computational Innovation, die Satoshi in dem Paper macht, zu zeigen, dass das geht. Also dass das besser geht, als man dachte, ja, dass man das distribuieren kann. Wie wir gesehen haben, ist aber allein die Distribution des Registers auch keine gute Lösung für die Konflikte, die aufkommen, wenn es um knappe Ressourcen geht. Ja, ja. Da wird dann Bedrohung.
Ja, und es gibt auch viele andere Sachen. Aber ich will jetzt nicht über Blockchain reden. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben, aber dann auch noch mal eine Frage stellen, weil bei der ganzen Digitalisierungsdebatte frage ich mich immer, ob wir wirklich die Radikalität des Wandels schon erfasst haben oder schon erfassen. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass dieser Wandel schon sehr radikal ist. Aber ich frage mich immer, ob die Radikalität in der Tiefe schon verstanden ist, die sie mitbringen wird. Wenn wir zum Beispiel noch mal ganz an Anfang unserer Diskussion gehen, die Entstehung der bürgerlichen Identität durch den Nationalstaat, kann man eigentlich das auch schon als ein Effekt einer medientechnischen Revolution begreifen, nämlich die Idee sozusagen die Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert, die dann eben auch zumindest die Reformation mit ermöglicht hat, aber auch gleichzeitig die Staatlichkeit mit ermöglicht hat und eben das, was du auch gleich in einem deiner Texte die Papiermaschine nennst, die der Staat dann auch
der ist. Der Begriff von Derrida.
Der ist von Derrida, Papiermaschine,
Paper Machine ist ein Sammelband, der ist irgendwie 2003 oder 2004, also noch zu Derridas Lebzeiten, auch von ihm eingeleitet bei Stanford University Press erschienen.
Den habe ich tatsächlich noch gar nicht
mitgekriegt. Der ist sehr hübsch.
Und dann sozusagen setzt sich diese Reihe fort. Es wird sozusagen diese Identität, die Individualität, die bürgerliche Individualität dadurch geschaffen, indem sie sozusagen registriert wird, indem sie formalisiert wird, indem dann auch dann sozusagen darauf aufbauen, dann wiederum sozusagen diese ganzen Freiheitsrechte verankert werden, eben auf diese Individuum und auf diese individuellen Basis. Und ich glaube, im Digitaldiskurs ständig darauf zu stoßen, dass diese Idee von Individualautonomie nicht mehr mit den, weder mit den Problemen noch mit den Benefits des Digitalen matcht. Also ich gebe dir ein Beispiel, ne, Datenschutz. Datenschutz ist immer die Idee, dass eine Datenverarbeitung dem Individuum eventuell gefährlich werden könnte und deswegen versuchen wir, sie einzuschränken. Mein Eindruck ist jedoch, dass der Großteil der Probleme, mit denen wir es zu tun haben, in Sachen Datenverarbeitung gar nicht das Individuum adressieren und gar nicht sozusagen eine Zurechenbarkeitsproblematik zum Individuum aufhaben, sondern zum Beispiel zu Gruppen. Nehmen wir zum Beispiel das Targeting in sozialen Netzwerken für Werbung, ja, da geht es eben nicht darum, dass eben du als Christoph Engelmann jetzt adressiert wirst, um, keine Ahnung, eine Ad angezeigt zu kriegen, sondern du wirst aufgeteilt in all deinen verschiedenen Eigenschaften, wirst sozusagen gruppiert in kleingranulare Focus Groups und im Endeffekt ist dieser ganze Prozess, der interessiert sich für deine deklarative Identität null, ja, also praktisch kaum, ja. Und ich frage mich, ob wir nicht sozusagen so immer so diesem einem historischen Fehlschluss aufsetzen, dass wir halt gar nicht mehr können, als außer, gar nicht mehr außerhalb von deklarativen und privatautonomen Identitäten zu denken. Und also die Frage ist halt, wie tief geht dieser Wandel? Ist nicht vielleicht sozusagen, gehen wir nicht auf eine Gesellschaft zu, wo dieses ganze System von miteinander verknüpften Konzepten wie Staat, Territorial, Ding, Souveränität und damit einhergehender Individualität und privatautonomen Gesetzgebung und so weiter, dass das ganze Konstrukt an sich komplett obsolet ist.
Okay, große Frage, weiß ich nicht, ob ich die beantworten kann. Ich würde mal Folgendes dazu sagen. Eins verändert sich nicht und das ist, dass wir im Kapitalismus leben. Also die digitale Revolution oder wie man das nennen mag, ist natürlich tiefgreifend, verändert alle möglichen Relationen. Aber es ist immer noch so, dass wir unter kapitalistischen Bedingungen leben, unsere Bedürfnisse am Markt befriedigen und für den Markt produziert wird. Und digitale Medien, wie auch immer strukturiert sie sind, permanent passend gemacht werden müssen dafür. Da gibt es auch eigene Reibungspunkte, Urheberrecht und all das ganze Zeug. Das kann man sich ja auch über die letzten 60 Jahre, 30 Jahre, je nachdem, wie man zählt, anschauen. Und das würde ich erstmal voranstellen und darüber auch nochmal quasi differenzieren, dass man natürlich, so wie ich das vorgeschlagen habe, auf diese Herkünfte von dieser deklarativen Identität schauen kann und dann irgendwo im 16. Jahrhundert landet, im 17. und so weiter. Und diese lange meandernde Geschichte der verschiedenen Aspekte, die dazu geführt haben, dass irgendwann nach der Französischen Revolution in Europa so eine Situation eingetreten ist, dass man Menschen natürlicherweise in Anführungszeichen gesetzt aufschreibt, mit einer lebenslangen Vorname, Nachname, Identität versorgt. Und dass das gesamte juristische Prozedere immer darauf fußt, sozusagen diese Adresse zu benutzen, wenn man in einer staatlichen Administration auftaucht. Sei das irgendwie, weil man krank wird, sei es, weil man pensioniert wird, sei es, weil man kriminell geworden ist oder sonst was. Überall tauchen diese Dokumente auf. So, das Ganze ist natürlich nochmal erheblich modifiziert durch den Kapitalismus, über dessen Geschichte man dann natürlich auch noch reden könnte und müsste, der aber eben auf der Möglichkeit von Transaktionalität fußt. Ja, also Individuen sind Tauschindividuen und als solche werden sie adressiert. Dafür braucht man Adressen. Man muss sozusagen vertragsfähige Individuen haben. Und das sind eben diese Leute, die da im Zweifelsfall, wenn es um ein bisschen mehr geht als Brötchen beim Bäcker, unterschreiben müssen. Ja, und eben die Instanz, und das ist das, worüber wir vorhin sprachen, was dann bei Bitcoin nicht so funktioniert hat, die im Betrugsfall interveniert und sozusagen auf Grundlage dieser Adressen feststellt, wer war beteiligt und dann entsprechend handelt, die braucht es, um den Tausch, also die Form des kapitalistischen Wirtschaften, wirksam auf Dauer zu stellen. Ja. Darauf rechnen auch alle Kapitalisten. Darauf rechnen auch wir als Marx würde sagen Arbeiter, sagen wir dazu Konsumenten. Ja. Das ist anders formuliert sozusagen die wechselseitige Verwiesenheit von Staatlichkeit und Kapitalismus. Kapitalismus ohne Staat funktioniert, aber meistens geht es nicht lange gut. Und wenn man jetzt digitalen Kapitalismus machen will, und das ist ja das, was wir machen wollen, darüber reden wir eigentlich, dann braucht man irgendwas, was funktionsäquivalent zum Staat ist. Heißt, diese Durchsetzungsfähigkeit hat Eigentum zu garantieren, ja, sauber ablaufende Transaktionen zu organisieren. Auf welcher Datengrundlage man das macht und ob man da deklarative oder relationale Identitäten benutzt oder eine Mischung darauf, das ist das, was wir aushandeln. Das ist das, was Gouvernementalität ist. Die Frage sozusagen, wie sieht eine liberale Form davon aus? Oder vielleicht verabschieden wir uns auch von der, kann auch sein, dann ist China halt das Modell. Oder man macht das so wie die Russen. Das wäre nochmal eine andere Frage, wie das eigentlich aussieht.
So. Ich finde, wir sollten das mit dem Kapitalismus durchaus auch nochmal diskutieren.
Ja, vielleicht nicht heute.
Genau, das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Ja,
aber verstehst du meinen Punkt? Also ich glaube, das fällt in dieser ganzen Debatte zumindest in der deutschen Debatte, immer relativ schnell Kevin Kühner zum Trotz unterm Tisch, dass wenn wir über diese grundlegenden Transformationen des sprechen, die die Digitalisierung mit sich bringt, ja, dass wir eigentlich immer auch über den Kapitalismus reden müssen und über dessen Kontinuität. Und die Frage sozusagen, wie die Kontinuität organisiert ist und welche Rolle für die Kontinuität des Kapitalismus die Staatlichkeit spielt, das ist die Frage, die mich eigentlich interessiert. Ja, und die man sozusagen jetzt über diese Frage, wie macht man Individuen eigentlich sozusagen zu Transaktions- und Tauschpartnern, kann man die so ein bisschen ausleuchten.
Ich glaube, wir sprengen schon langsam die Stunde, aber ich will trotzdem noch mal eine Sache ganz gerne an dieser Stelle einbringen, und zwar diese Pläne von Facebook.
Ja.
Also so wie sich das momentan liest, ist es so, dass Facebook sich selber umbauen möchte, im Sinne erst einmal eine Vereinheitlichung der Messenger-Infrastruktur von Instagram, WhatsApp und Facebook Messenger. Gleichzeitig eine sozusagen völlige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf diesem Layer. Und dazu aber, und dazu hat es jetzt gerade eine Firma in der Schweiz gegründet, dann halt eine eigene Währung. Ja?
Ja.
Das heißt also, plötzlich hat Facebook in dieser Hinsicht die Grundzutaten eines eigenständigen kapitalistischen Systems, sozusagen ein Identitätssystem, das es sowieso schon hatte, diesen Social Graph. Es hat dann noch eine kryptografische Absicherung der ganzen Geschichte plus dann nochmal eine eigene Währung, die dann allerdings an den Dollar gekoppelt sein wird.
Richtig, das ist der Punkt, ja.
Genau, also es wird sozusagen keine Konkurrenz zum Dollar sein, aber es wird schon ein durchaus nicht autarker, aber ein abgeschlossener Wirtschaftsraum sein. Also es geht darum tatsächlich, dass Facebook sozusagen innerhalb seiner Infrastruktur anfangen möchte, Handel zu ermöglichen und an diesem Handel sozusagen transaktional beteiligt zu werden.
Also das ist eben das, glaube ich, das ist ein gutes Beispiel für dieses transaktionale Selbst, was da entsteht. Was quasi aus dieser Frage, who has me, die jetzt diese Dekade beschäftigt hat, so ein Stück weit entstanden ist. Also was die da machen, ist, die gehen von einer relationalen zu einer deklarativen Identität, indem sie sozusagen, also nicht vollständig, aber ein Stück weit, indem sie quasi kryptografische Zertifikate austeilen auf die Leute und sagen, okay, ich als Facebook garantiere, dieses Profil ist diese Person. Das hat natürlich bestimmte sozusagen Mehrwerte, die sie auch extern weitergeben können. Und ich sage auch gleich, worum es da meiner Meinung nach eigentlich geht. Da geht es nämlich um den Werbemarkt. Zweitens, glaube ich, darf man diese Währung nicht überbewerten. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff Währung da so gut passt. Ja, weil die Währung, die dahinter liegt, ist, wie du gesagt hast, der Dollar. Und ich vermute mal, dass das, was die da machen, letztlich eine Art Zahlungsmittel ist, dass bestimmte Friktionen, die man sonst hätte, wenn man da andere Zahlungsanbieter wie PayPal oder sonst jemanden, Banken und so einbinden muss, dass man die umgeht oder versteckt. Ja, es ist einfach dann einfacher, dort Dinge einzukaufen, Geld zu tauschen oder sonst etwas. Warum machen die das? Ich glaube, es sind mindestens zwei Gründe. Das eine ist, dass so wie die Werbewirtschaft zurzeit funktioniert, nämlich dass vor allen Dingen Google diesen Markt weitgehend monopolisiert hat, also den Online-Werbemarkt mit AdWords.
Facebook hat schon signifikanten
Teil. Hat einen signifikanten Anteil, den möchten sie größer machen. Das Problem, was man hat bei Online-Werbung, ist die Frage, wo diese Werbung gesehen. Ja. Das nennt man Ad-Verification. Ad-Verification ist ein eigener Markt, da gibt es eine ganze Reihe Anbieter, das sind diese ganzen Tracking-Firmen, die das machen, diese Zählpixel und andere Mechanismen nutzen, um sicherzustellen, dass wenn L'Oreal oder Nestle oder Henkel oder sonst irgendjemand für 30 Millionen irgendwelche Banner gekauft hat, die auch von entsprechend vielen Augen gesehen werden und nicht von Bots. Ja, dass die sozusagen ankommen. Beim Fernsehen hatte man das Problem nicht. Ja, da sitzt jemand davor. Bei der Zeitung kann man irgendwie auch relativ sicher sozusagen eine Zuordnung organisieren. Im Internet ist ein Problem. Und in dem Moment, wo man eine transaktionale Infrastruktur hat, ja, wo man kryptografisch verifizierte Individuen hat, hat man eine höhere Zuordnbarkeit von Werbung zu Person und damit sozusagen eine bessere Marktposition. Und das ist das, worum es da geht. Die Währung ist dann auch schön, weil dann kann man gleich einkaufen. Ja, also werben und bezahlen ist dann ein friktionsfreierer Prozess, als er bislang ist.
Man kann halt an den Transaktionskosten
sozusagen. Richtig. Und man tritt dann noch sozusagen in eine Position, die einer Bank gleicht. Und ich denke, das ist auch, was bei hinter Apple Pay natürlich steht. Man muss sich das schon so vorstellen, dass die großen Plattformen natürlich irgendwie gucken, okay, welchen Kuchen können wir noch anschneiden? Ja, und Apple, das wissen wir, möchte gerne den Healthcare-Kuchen anschneiden. Das ist irgendwie, je nachdem, wenn man fragt, 1 Trillion weltweit. Und wenn man davon 2% hat oder so, dann wächst diese Firma weiter, auch wenn die Leute keine iPhones mehr kaufen. Ne? Also was ja immer diese Panikerzählung ist, die, glaube ich, die ist so ein bisschen gerätefixiert. Die denken ganz anders. Und so ähnlich muss man sich das, glaube ich, vorstellen, dass die natürlich auch alle auf den Bankenmarkt gucken. Und die Banken sind sozusagen in diesem Transaktionsmarkt Instanzen, an denen also Individuen und Firmen nicht vorbeikommen. Ja. Und an dieser Stelle zumindest, also nicht vollständig, aber strategisch bestimmte Bereiche rauszuziehen und zu sagen, okay, Apple, ich habe jetzt eine Kreditkarte und so weiter, ja, ich kann hier einen Service anbieten, ist, glaube ich, die strategische Überlegung dahinter steht, die zu einer Konsolidierung im Bankenmarkt führen wird, ne? Weil natürlich am Ende weniger Banken existieren werden, die im Hintergrund die Zahlungsabwicklung für diese Plattform macht. Ja. So würde ich das ungefähr mir überlegen. Ich glaube nicht, dass da eine große, sozusagen, dass das die Fallhöhe einer Etablierung einer Souveränitätsinstanz hat, die es erstmal zu sein scheinen hat, zu sein haben. Entschuldigung, die es erstmal zu haben.
Scheint.
Scheint, dankeschön, zu haben, scheint. Wenn man über sowas spricht wie Werbung, Währungen und Identitäten und so weiter. Was nicht heißt, dass das nicht in irgendeiner Form irgendwann reguliert werden muss und dass dann wieder diese Aushandlungssituation entsteht, dass Zivilgesellschaft und oder Staat oder halt andere Kapitalien sagen, nee, also ihr seid zu groß, zu mächtig, ihr habt da Sachen auf euch gezogen, die euch nicht zustehen, das sollte in öffentlicher Hand sein und das da könnt ihr machen oder so. Ja, das kann durchaus passieren. Aber da denkt so eine Firma natürlich auch so, erstmal so viel wie möglich aneignen, ist Leverage. Ja, und dann kann man in den anstehenden Aushandlungen natürlich sukzessive Salamitaktik mäßig, dann gibt man das auf und das auf und so. Ne? Solange man quasi genügend Netzwerkeffekte dabei erzielt, ist okay. Also so würde ich das lesen.
Gut, eine Abschlussfrage, weil wir sind jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten. Was wird es in 50 Jahren noch eher geben? Also wenn es nur eins von beiden geben würde? Ja. Der Nationalstaat oder das Internet?
Eieiei. Also die Abschiedsgesänge auf Nationalstaat, die gibt es halt regelmäßig. Ich bin da skeptisch, ob der so schnell verschwindet. Ich glaube, wie gesagt, eher, dass man, wenn man über Kapitalismus nachdenkt, da weiterkommt und sich dann halt eben klar macht, dass kapitalistische Wirtschaft sowas braucht wie eine politische Gewalt und die nimmt die Form von Staatlichkeit an, weil letztlich auch, also Kapitalien, Produktionsmittel und so ein Zeug haben eine räumliche Ausdehnung, das muss irgendjemand garantieren. Es gibt diesen schönen Spruch von Intel-Chef Andy Grove, Grove heißt der, weiß ich nicht genau, der in irgendeinem Interview mal sagte, ein Vorteil an den USA und Produktionsstätten in den USA ist, there is zero chance of extortion. Ja, also es gibt sozusagen so gut wie gar keine Chance, dass man als Firma plötzlich sozusagen von diesen Assets gestrippt wird, dass die einem irgendjemand abnimmt. Das ist aber Realität in Ländern wie China oder so. Ja, passiert da jeden Tag.
Und das Kevin Kühnert möchte das in Deutschland auch.
Ich glaube, Kevin Kühnert hat eine ganz andere Idee, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Also wir brauchen eine politische Gewalt, die vor so etwas schützt. Ja, und die das selber auch nicht macht. Das sind die beiden wichtigen Punkte. Ja. Insofern glaube ich, solange Kapitalismus da ist, haben wir in irgendeiner Form Staatlichkeit, wie die jeweils aussieht, ob die europäisch organisiert ist oder kleinteilig nationalstaatlich, wie viel die selber macht oder wie viel die in Public-Private Partnerships oder in ganzlich, sagen wir mal, liberalisierten Formen unternimmt und so weiter, ist Resultat sozusagen von politischen Auseinandersetzungen. Und da kann man relativ wenig zu sagen. Ich zitiere den ungern, aber Helmut Schmidt hat irgendwann mal behauptet, 2015 seien die USA sozialdemokratischer als die Bundesrepublik jetzt. Und ich glaube, das hat er so 2012 gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich damals gedacht, der ist völlig verrückt, aber vielleicht hat er ja recht, da kann man ja drauf hoffen.
2015?
50.
50, ja. Mal gucken. Naja, dann Alexandra Ocasio-Cortez hat ja, da noch genau. Was zu tun,
würde ich sagen. Richtig, it's a long road.
So, das war mein Gespräch mit Christoph Engelmann und ja, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mich würde interessieren, wie es euch gefallen hat. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, ich fand es wieder ein bisschen anspruchsvoller als beim letzten Mal, aber ich glaube, ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Ich konnte nicht überall hin folgen, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht ständig Zwischenfragen stellen. Das hat ja auch ein paar Leute hier manchmal genervt, wenn ich so dazwischengrätsche.
Wir müssen aber eine richtige Dosierung.
Ja, genau. Das wollten wir jetzt auch mal ansprechen, falls die Leute davon gestresst sind. Wir haben jetzt eine Zwischenfrage gestellt. Ich hoffe, das war okay. Das war an der Stelle, wo wir dachten wirklich, wir müssen was erklären. Ich finde, es greift gut ineinander, so die Themen. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass man immer so ein bisschen anknüpfen kann an die vorherige Folge und es ging mir diesmal auch so. Ja, ich fand's schön. Ja.
Okay.
Ich hoffe, die Hörer auch. Wie können Sie uns denn kontaktieren? Kannst du dir mal erklären?
Genau, also unsere Webadresse ist planetb.4000herz.de mit TZ. Und man kann Kommentare hinterlassen bei uns unter jeder Folge. Das würde uns freuen, wenn das ein bisschen mehr genutzt würde. Außerdem kann man uns auch E-Mail schreiben an planetb@4000herz.de. Ich bin Michael Seemann und auf Twitter unter MSPro zu finden. Außerdem ist 4000 Hertz auch ein Podcast-Label, unter dem sehr, sehr viel mehr noch passiert, ne,
Nikolas? Ja, wir machen noch so ein paar andere Podcasts. Da kann man auch gerne mal reinhören. Wir haben übrigens jetzt auch was gestartet. Ihr habt ja sicher gemerkt, dass hier Werbung in dieser Folge zu hören ist. Falls ihr das nicht so gut findet, dann habt ihr jetzt auch eine Möglichkeit, darum herumzuschiffen. Wir haben nämlich den tollen Club 4000 Hertz gegründet. Da könnt ihr mal gucken, club.4000herz.de. Da kann man uns unterstützen, die Arbeit hier unterstützen. Das hilft uns hier auch bei Planet B, das Format weiterzuführen. Genau, des Weiteren machen wir halt auch noch andere Podcasts. In diesem Zusammenhang würde ich gerne mal auf das Format Durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller hinweisen. Der unterhält sich beim Spazierengehen mit interessanten Leuten.
Und heute mache ich das mit einem Mann, der eine Karriere gemacht hat, mit der er überhaupt nicht gerechnet hätte.
Das sind jene Dinge eines Lebens, eines Schicksals, die passieren und wenn sie gut passieren, eben eine Freude sind. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ausgerechnet habe ich mir das nicht, in keiner Weise. Ich habe mit nichts gerechnet. Und vielleicht ist es genau dieses in der Haltung, dass man eben jetzt nicht wie vergiftet meint, irgendetwas machen zu müssen, was dann nicht funktioniert, sondern dass man die Dinge kommen lässt.
Hingefahren nach München bin ich, um William Cohn zu treffen. Den kennt ihr vermutlich aus dem Fernsehen, wenn ihr das Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann guckt. Und zwar kennt ihr William durch grässliche Pullover, eine riesige 80er-Jahre-Pilotenbrille und durch seine beeindruckende Stimme.
Herzlich willkommen zu Dr. Internet. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Auch in dieser Ausgabe habe ich mein Stethoskop wieder an den schlaffen Puls des Zeitgeistes gehalten und widme mich den brennendsten Fragen im Schritt des Internets zum Thema Fortpflanzung.
Alle Folgen von Durch die Gegend findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Hast du auch schon mal reingehört, Michi?
Ja, super. Ja? Super Folgen, ja, auf jeden Fall. Sehr spannende Gäste
auch. Gehst du auch gern spazieren?
Ja, es wäre mir vom Produktionsaufwand zu viel Arbeit, aber ansonsten würde ich auch super gerne Podcasts beim Spazieren
gehen. Wir alle unsere Podcasts nur noch beim Spazierengehen aufnehmen. Ja. Blödes Studio, immer nur drin.
Werbung.
Ich habe eine neue Matratze gekauft.
Ich auch.
Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung?
Ich schon.
Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Hm?
Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro.
Nie.
Och. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de.
Gut, alles klar. Dann, also ich freue mich auf die nächste Folge. Hat wieder Spaß gemacht, Michi. Bis bald.
Bis bald.
Eine Produktion von 4000 Hertz.